herzlich willkommen bei Kim Jong Fabi und Gesprächsrunde.
Okay, Daniel, das war maximal gruselig. Maximal gruselig.
Ich weiß wirklich nicht, was du meinst.
Ich weiß, du kennst den Drachenlord nicht. Doch, du kennst ihn, aber du bist da nicht so drin. Für die da draußen, die ihn kennen. Seltsamer deutscher Streamer mit so ein bisschen fragwürdiger Geschichte. Und der hatte auch mal so eine Phase, wo der so ein Soundboard hatte und seine Stimme verstellt hat und das total witzig fand. Daran musste ich gerade denken, aber du bist natürlich mir deutlich lieber als der Drachenlord hier an dieser Stelle im Podcast.
Hey Mann, das ist voll frech, so mit mir zu sprechen. Yo, das geht gar nicht. Da fällt mir ein, beide, way, die besten Filme, die es gibt, sind von Beverly Hills Cop.
Oh Gott. Also Leute, ich muss mich wirklich entschuldigen für diesen Auftritt hier von Daniel.
Was für da? Hallo, ich bin das gar nicht gewesen.
Was ist da los? Ja, ich muss mich auch bei unserem Gast entschuldigen, der heute da ist, dass er das hier alles mit ertragen muss. Hintergrund ist, wir haben uns so eine kleine technische Spielerei gekauft und Daniel versinkt da gerade in den lustigen Features. Nina, das tut mir unglaublich leid, dass du dabei bist und das live miterleben musst.
Alles gut, ich habe so einen Spaß schon.
Ich habe auch Spaß in unserem Vorgespräch schon die ganze Zeit gehabt, wegen diesem ganz leicht angedeuteten österreichischen Dialekt von dir. Ich liebe es. Ich finde, das strahlt immer so was liebenswürdig Gemütliches aus und ich finde es so geil, dass du uns damit heute hier als Gast beehrst und eine Geschichte erzählst. Ich liebe es jetzt schon.
Ich bemühe mich sehr, dass ich ordentlich Hochdeutsch spreche.
Aber bitte nicht.
Naja, verstehen sollte man mich schon gut, aber ich werde mich bemühen. Aber es wird mir sicher das eine oder andere Mal irgendein österreichisches Wort rausrutschen. Wenn ihr was nicht versteht, einfach Bescheid geben.
Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe diese Woche österreichische Wochen quasi. Und insofern ist mein Track der Woche auch aus Österreich. Ihr beide wisst schon, von welchem Künstler es sein wird.
Ja, Österreich, unser wunderschöner Nachbarstaat und einer, in den es uns ja auch schon ein, zwei Mal verschlagen hat. Und ich habe unglaublich viele österreichische Fälle auch auf meiner Liste stehen, auf meiner ominösen, berühmten Liste. Du sagst, du hast einen Fall mitgebracht, der auch eher bekannt ist. Ich bin gespannt, ob ich ihn kenne, ob der auch auf meiner Liste steht, ob ich dann gleich einen streichen darf und mich ärgere, dass du ihn mir weggenommen hast. Oder was du hier machst. Du hast ja noch gar nichts erzählt. Ich werde komplett überrascht auch.
Ja, meine Frage ist jetzt auch, soll ich es euch überhaupt jetzt im Vorhinein sagen, bevor wir einsteigen? Oder soll ich mal mit dem Fall starten und wir schauen, ob ihr es vielleicht gleich mal erkennt?
Fall starten.
Option B, ja. Fall starten. Ja.
Okay. Okay, ich bin gespannt.
Wir auch, auf jeden Fall. Die Erwartungen sind jetzt hoch. Österreichische Fälle, da gibt es ja wirklich ein paar richtig gute. Und im Vorgespräch hast du einen, wie soll ich sagen, extrem gut vorbereiteten und kompetenten Eindruck gemacht. Also ich bin gespannt, was du dir da überlegt hast.
Boah, ich hoffe, dem kann ich jetzt gerecht werden.
Ja, auf jeden Fall. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Wir sind ja hier unter uns, uns hört ja quasi niemand zu. Da kannst du einfach frei von der Seele reden.
Perfekt. So mag ich es.
Ja, auf jeden Fall.
In diesem Sinne würde ich sagen, legen wir mal los, ne?
Ja, perfekt. Gut. Wir begeben uns ins Wien der frühen 90er Jahre. Damals war die österreichische Hauptstadt ja gerade erst wieder quasi das Herzmittel Europas geworden. Also die Berliner Mauer ist Geschichte gewesen und auch der Ostblock hat sich gerade aufgelöst. Und so wird eigentlich Wien wieder etwas freier, als es in den Jahrzehnten vorher der Fall war. Und während man tagsüber im Café Landmann oder Café Brückel über Literatur philosophiert oder man nachts im U4 oder im Take 5 unterwegs ist, fällt ein Mann besonders auf in Wien in dieser Zeit. Der spaziert nämlich oft im maßgeschneiderten weißen Anzug durch die schönsten Salons der Stadt und ist vor allem dafür bekannt, dass er preisgekrönte Romane geschrieben hat und von der intellektuellen Elite auch als das Paradebeispiel für Resozialisierung gefeiert wird.
Fabian, ja, weiß es.
Es ist ganz klar, es ist so klar, worum es hier geht.
Ich habe deinem Gesicht gerade richtig angesehen.
Ja, Ja, steht auf meiner Liste, okay, aber also als du gesagt hast, es ist ein bekannter österreichischer Fall, da wollte ich eben sagen, aber es wird wahrscheinlich nicht der sein, aber es ist der, ja.
Okay, könntet ihr auch mir verraten, worum es geht?
Ja, es geht um den Unterweltpoeten Jack Unterweger,
Ah, den Namen habe ich da schon mal gehört.
österreichischen Schriftsteller, der ja im Gefängnis gesessen hat und dann da so seine schriftstellerische Ader entdeckt hat und deswegen, wie gesagt, eben als so Resozialisierungsbeispiel gilt, so vom Gefängnis in die höheren Kreise, auch internationalen Ruhm durchaus abgegriffen hat. Und jetzt schließt sich der Kreis auch so ein bisschen und es ist, Nina hat quasi ganz unbewusst einen perfekten Fall mitgebracht. Denn seinen ersten Mord, wegen dem er im Gefängnis saß, zuerst hat er ganz in der Nähe unserer Heimat vollbracht.
Ach was.
Das ist
Ja.
mir tatsächlich erst während der Recherche aufgefallen. Den Aspekt hatte ich vorher gar nicht so am Schirm.
Das ist ja
Ja,
spannend.
ja.
den Aspekt hatte ich vorher gar nicht so am Schirm. Entschuldigung, mein Kater ist gerade reingehüpft, weil er die Türe aufgekriegt hat.
Kein
Das hat
Problem.
er gut gemacht. Das sind die kleinen Überraschungen, die bei so Aufnahmen einfach passieren können.
Ja, er ist ein Bengale und ziemlich groß. Also,
Also
das habe ich
Fabian,
gesehen,
wenn du
ja.
sagst direkt in unserer Heimat, dann war das wahrscheinlich
Auf Krypton oder welcher Planet war gemeint?
Ich habe es nicht gehört, was du da rumgesponnen hast mit deiner. Diesmal, das war kein guter Effekt, den du da rausgesucht
Wieso
hast.
das denn?
Weil
Man
ich es
hat
nicht
es nicht
verstanden habe.
gehört. Ich werde es wiederholen. Also irgendwann.
Dankeschön.
Okay.
Okay.
Man muss dazu sagen, Nina hatte eigentlich Tibor Foko machen wollen, hat sie mir erzählt, hat dann aber gemerkt, oh Scheiße, den hatten wir ja schon. Sie hatte da irgendwie so ein bisschen den Überblick verloren bei so vielen Folgen, ja auch durchaus ja kein Problem. Und ist jetzt also auf Jack Unterweger umgesattelt. Ja, cool. Also ich bin gespannt, weil das auch so ein Fall ist. Ich kenne den, aber ich kenne den nicht so im Detail.
Also ich finde das Setting schon mal interessant. Meine Frage, die ich jetzt habe, ihr beide wisst es, wahrscheinlich viele von euch da draußen auch, nur ich noch nicht, ob er quasi erst in der Unterwelt unterwegs war und dann Schriftsteller wurde und wir über die Geschichten von ihm reden, die vorher passiert sind, oder ob er danach rückfällig wurde oder irgendwie so. Das sind jetzt meine Gedanken.
Sowohl
Ja, also
als auch.
okay.
Beides, ja.
Okay.
Ja. Also, aber nicht so klassisch in die Unterwelt reingeboren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das wird Nina uns jetzt hoffentlich sehr, sehr ausführlich erzählen. Ich halte jetzt meine Fresse und nehme nichts vorweg, ja.
Gut. Ja, wir haben jetzt eh gerade schon kurz eingeleitet. Natürlich geht es um einen der wohl bekanntesten und auch narzisstischsten Mörder der österreichischen Geschichte, Jack Unterweger. Genau, er hat auch den Spitznamen Häfenpoeten. Also in Österreich ist, ich glaube, ihr sagt Knast. Bei uns ist das Häfen, ist das Gefängnis, also der Gefängnispoet quasi. Genau. Ja, Jack Unterweger heißt eigentlich oder hieß eigentlich Johann. Hat dann aber relativ bald beschlossen, er wird nicht gern Johann oder wie es im Österreichischen dann passiert, Hansi oder Hansl genannt. Der ist am 16. August 1950 in Judenburg, das ist in der Steiermark in Österreich geboren. Und ja, 1950, man kann sich's vorstellen, Nachkriegszeit, es waren nicht viele Ressourcen vorhanden. Und Jack, seine Mutter Theresia Unterweger, hat seinen Vater, der war amerikanischer Soldat in einer Besatzungszone, kennengelernt. Dieser ist allerdings nicht namentlich bekannt und Jack hat den auch nie kennengelernt. Also er ist auch wirklich quasi nur sein Erzeuger.
Also ich hätte auch mein Möglichstes getan, um den Namen Hansel loszuwerden. Und mit dem amerikanischen Vater im Nacken, da ist Jack ja auch durchaus legitim dann, finde ich.
Aber in Österreich sehr ungewöhnlich. Also
Ja,
so.
total klar. Aber er ist, wie du schon sagst, ne, jemand, der ja auch durch seinen Narzissmus auch aufgefallen ist und deswegen wahrscheinlich auch schon ja, in der Jugend jemand gewesen, der sich abheben wollte und deswegen Jack also absolut passend und folgerichtig für ihn irgendwie.
Genau, so kommt es rüber, dass das schon auch in seiner Kindheit und Jugend ein Thema war. Er wollte anders sein und auf gar keinen Fall so diesen bäuerlichen Hintergrund. Es gibt Vermutungen, dass Jacks Mutter auch als Prostituierte gearbeitet haben soll und eigentlich quasi sein Vater einer ihrer Freier war. Also das sind Aussagen vom Jack Unterweger selber. Das ist aber mittlerweile eigentlich widerlegt worden. Das hat
Das
er auch
würde ja auch
nicht.
wieder einiges erklären. Also ohne jetzt wieder vorwegnehmen zu wollen, aber das würde auch wieder sein Beuteschema erklären, sage ich mal, ne?
Genau,
Okay,
das ist
mein
eben auch
Bild
unklar für
wird
die
immer
Vermutung
klarer.
gewesen.
Also Beuteschema, wenn du es so sagst, dann war er wahrscheinlich im Rotlichtmilieu unterwegs.
Genau.
Ja, okay.
Ja, also er war wohl jemand, der sich generell so ein bisschen so fasziniert gezeigt hat von dieser Parallelgesellschaft Rotlichtmilieu auch, und das, wo man dann nie so richtig wusste, ist er da, weil er da sich wohlfühlt, weil er Inspiration daraus zieht, oder ist das so eine Sache, die er eigentlich verachtet und wo er quasi so seine Dämonen konfrontiert, wenn er da Zeit verbringt. So habe ich ihn immer wahrgenommen in Berichten, aber ich halte jetzt wirklich mal die Fresse und lass Nina erzählen. Boah, das ist ganz, ganz schlimm. Ich bin so ein scheiß Klugscheißer, weißt du? Ich muss dann immer meinen Kram loswerden und dann, ich bin jetzt still, ich bin jetzt wirklich still.
Okay. Überhaupt kein Problem. Ich finde es cool, wenn wir ein bisschen drüber reden, ja auch. Dafür ist ja da.
Nee, aber ich möchte ganz kurz so ein Safe Word, ja? Also das ist ja so in Swingerclubs und so, da gibt es ja so Safe Wörter, wenn irgendwer was tut, was nicht abgesprochen ist, dann sagt man, keine Ahnung, Rhinoceros oder so. Irgendwas, was einem nicht rausrutschen würde normalerweise im Gespräch, das dann so als Safe Word gilt. Und wenn ich mich wieder so vergaloppiere und ich irgendwie labere und dir was vorwegnehme, dann sagst du einfach, keine Ahnung,
Hengst.
Fanta-Flasche.
Fanta-Flasche. Okay, ja. Darf ich das, Fabian, ist das okay, wenn ich das dann mit der Stimme mache? Dann könnten wir uns, das wäre doch so eine Vereinbarung. Dann raste ich nicht aus mit den Effekten und darf das immer nur dann machen.
Können wir auch ein Safe-Wort für die Effekte einführen? Irgendwie?
Also kann ich jetzt zum Beispiel sagen...
Fanta-Flasche.
Ist das okay?
Okay. Immer wenn der Abschweifer kommt, wird das eingestiegen.
Genau.
Okay.
Das ist auch tatsächlich, ist diese Farbe von dem Effekt ist so ein bisschen Fanta Orange.
Natürlich gespürt.
Ja.
Sehr gut gewählt. Gut, dann gehen wir mal zurück zu Jack Unterwegers Kindheit, würde ich sagen. Also sein Großvater mütterlicherseits, der hieß Ferdinand Wieser, hat den Jack aufgezogen, nicht seine eigene Mutter. Und zwar im Wimitzgraben in Kärnten, also auch ein anderes Bundesland in Österreich. Und da hat er bis zu seinem 6. Lebensjahr bei dem Großvater gewohnt, in einer sehr kleinen, abgelegenen Holzhütte am Land, sehr weit weg von Zivilisation und anderen Kontakten. Und,
geil.
dein Traum.
mein Traum.
Fantaflasche.
Kein Strom, kein fließend Wasser, soweit ich weiß. Also ich glaube wirklich so richtig,
genau.
richtig
primitiv. Ne?
Ja.
Genau.
Du musst schon drauf hören, ne, wenn ich das sage. Das ist... Wenn du diese Stimme hörst, musst du direkt aufhören. Sonst
ich
funktioniert
das
Konzept. Das Konzept funktioniert sonst nicht, wenn es safe wird.
Am Ende zählen wir dann mal, wie oft Fanta-Flasche vorkam am Ende der Aufnahme.
Du hast quasi, du hast
Nina, jedes Mal die Statistik.
Guck mal, du hast Nina, ne, jetzt ungefähr 17 Sekunden gegeben, um mal ein bisschen zu erzählen, und fängst schon wieder an.
Ja.
Du weißt, was das für ein Shitstorm wieder gibt in den Kommentaren.
Auf jeden Fall, na gut.
KI, bitte stell das so ein, dass die Leute wirklich wissen, wann der Fall losgeht. Und bitte, KI, schreib bitte ganz oft
Fanta-Flasche.
Ich liebe das.
Mach bitte weiter, Dina, lass den einfach
später. Ich wollte schon immer so einen Stefan-Raab-Knopf so ein Pad haben. Genial ist das.
Ja, also mit seinem Opa hatte Jack eine sehr, sehr schwierige Beziehung. Der Großvater war als sehr streng bekannt. Hatte auch ein Alkoholproblem, und Jack selber hat auch von körperlichen Züchtigungen gesprochen. Also man kann sich vorstellen, keine schöne Kindheit. Als Jack dann 6 Jahre alt war, hat ihn sein Großvater dann an Zieheltern gegeben, und dort ist er aber auch nicht lang geblieben. Er ist dann weiter in ein Kinderheim, und so hat sich im Endeffekt die ganze Jugend dann auch weiterentwickelt. Also eigentlich hat er nie wirklich eine Kindheit gehabt im klassischen Sinn. Also er selber beschrieb sie auch als brutal und trostlos. Genau, dementsprechend leider nicht verwunderlich, bereits im Jahr 1966, also mit 16 Jahren, ist Jack Unterweger dann zum ersten Mal strafrechtlich auch aufgefallen, zu Beginn wegen Diebstählen. Da ist er auch einmal zu einer Haftstrafe verurteilt worden und in eine Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige eingewiesen worden. Und nach seiner Entlassung ist er dann aber wieder weiter durch kleinere Delikte wie Diebstähle und Einbrüche aufgefallen, aber auch erstmals wegen Gewaltdelikten an Frauen und auch Zuhälterei. Also da sind wir dann auch wieder bei dem Bereich etwas, was wir vorher schon geredet haben mit dem Rotlichtmilieu.
Nina, eine kurze Frage. Das wissen wahrscheinlich viele von unseren deutschen Zuhörern nicht. Ich wüsste es jetzt auch nicht. Das Strafmündigkeitsalter in Österreich, ab wann ist man denn sozusagen strafmündig?
Prinzipiell ab 14.
Dann ist das wie in Deutschland.
Kann natürlich sein zu der damaligen Zeit, dass das noch anders war. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber jetzt ist es 14.
Okay.
Genau. Guter Punkt, das habe ich gar nicht gedacht. Es vergehen dann ein paar Jahre und wir machen einen kleinen Sprung in den Dezember 1974. Jack Unterweger ist also da 24 Jahre alt. Es ist ein Donnerstag, nachdem ich weiß, Wochentage sind immer sehr beliebt bei euch zu wissen. Donnerstag, der 12. Dezember 1974. Und Jack besucht seine Bekannte Barbara im hessischen Eversbach in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das, wie nahe das bei euch ist. Da kenne ich mich jetzt nicht aus.
Nicht so weit. Ich glaube, von meinem Heimatdorf aus viel, viel näher als von unserer Heimatstadt aus. Ich glaube, von unserer Stadt aus so sind es schon so 50 Kilometer. Von meinem Kaff aus ist es wirklich nicht weit.
Ja, ich gucke so mal gerade 30, parallel. 40, ich habe das auf jeden Fall schon häufig gehört.
Ja, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ja.
Spannend, das ist so. Das war nicht bewusst.
Ja, das ist so Gießen-Limburg, die Ecke. Daher tatsächlich so ein leichter Heimatsbezug zu uns, dieser Fall, ja.
Also so crazy. Cool, da wird alles zusammengeführt.
Ja.
Genau, also er besucht dort, wie gesagt, seine Bekannte Barbara und sie fahren mit dem Auto durch die Gegend und begegnen dabei der 18-jährigen Margret Schäfer, eine Nachbarin von Barbara. Die war gerade auf dem Heimweg von einer Weihnachtsfeier und die beiden haben sie dann überredet, zu ihnen ins Auto zu steigen und dass sie eben mitnehmen würden. Während der Fahrt ist dann der Jack aber bereits übergriffig der Margret gegenüber geworden, also gewalttätig, und er ist dann auch mit quasi beiden Frauen im Auto in ein Waldgebiet gefahren und hat dann mit der Margret das Auto verlassen. Die Barbara ist im Auto geblieben, seine Bekannte. Und er hat sich mit der Margret dann vom Auto entfernt. Er hat sie dann gezwungen, dass sie sich nackt auszieht und hat sie mit einer Stahlrute und einem sogenannten Totschläger geschlagen. Und laut eigener Formulierung seinerseits prügelte er sie in den Wald. Also man kann sich vorstellen, wie das gewaltmäßig ausgeschaut hat. Und nachdem er sie eben geschlagen hat, hat er dann die Margret mit ihrem eigenen BH schließlich stranguliert und dort zurückgelassen.
Ja, wow. Ganz schöne Gewaltexplosion.
Und ziemlich aus
Totschläger,
dem Nichts,
ne? Totschläger, für die Leute, die es nicht wissen, das sind meistens so, das ist so ein Sammelbegriff, das sind oft so diese Teleskopschlagstöcke mit gemeint, die man so ausfahren kann. Und damals gab es da noch so eine Version von, ich glaube, die gibt es heute nicht mehr, das ist dann keine feste Stahlrute, die ausfährt, sondern so ein bisschen so ein Ding, was auch so ein bisschen so peitschenmäßig nachgibt. Also
Die hatten oben so eine Kugel dran, ne?
Genau, und das wird dann wohl benutzt haben, also so ein Teleskop-Schlagstock in der Art. Also schon ganz schön gewalttätige Aktion, ne? Da so eine junge Frau dann aufzulesen, die so zu überfallen, dann mit so einer massiven Waffe zu verletzen und dann auch mit ihrem BH zu erwürgen. Also schon eine ganz schöne Eskalation der Gewalt und auch so ein Ding, wo ich immer denke, wenn ich an diesen Fall denke, ist das eine typische Ersttat? Weißt du, das kommt
das
mir
ist,
schon so,
ja,
so...
Genau, meine Frage auch gerade gewesen, das kommt ja jetzt mal komplett überraschend, also woher kommt das jetzt hier?
Genau, na, war eben ohne Provokation oder irgendwas, also nicht ganz nachvollziehbar, außer reinem Mordgelust, wieso er das durchgeführt hat. Und er hat sich dann natürlich auf die Flucht begeben. Es ist dann aber relativ schnell der Hinweis auf ihn ergangen durch Befragungen vom Umfeld. Also die Margret wurde gesehen, als sie bei ihm eingestiegen ist, und mit seinem Auto haben sie dann relativ schnell die Verbindung herstellen können. Und er war ja bereits, wie gesagt, wegen Diebstahl und Einbruch und Körperverletzung Polizei bekannt und hat eben so ein Fahrzeug besessen, ein weißer Ford Capri war das. Genau, dann ist auch seine Wohnung durchsucht worden und sein Fahrzeug. Da sind trotz Reinigungsversuche Blutspuren gesichert worden. Auch die Tatwerkzeuge sind noch gefunden worden. Und was besonders ausschlaggebend war, Unterweger hat den Schmuck vom Opfer behalten und der ist auch bei ihm gefunden worden. Und das war dann natürlich eigentlich das Ausschlaggebende in der Kombination von allen Dingen, dass er der Täter sein muss. Genau, das Verfahren hat dann in Salzburg stattgefunden. Also er ist im Juni 1975 dann gefasst worden. Also es hat doch ziemlich genau ein halbes Jahr gedauert. Aber im Juni haben sie ihn dann festnehmen können. Und er hat ein Teilgeständnis abgelegt. Er hat dann zugegeben, Margret Schäfer getötet zu haben, hat aber behauptet, er hat unter Alkoholeinfluss gestanden und könnte sich eigentlich nicht an die Details erinnern. In Salzburg ist er dann eben vor Gericht gestellt worden. Da habe ich mich dann selber ein bisschen gewundert, wieso in Salzburg, wenn die Tat eben in Hessen stattgefunden hat, und habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Und das liegt daran, dass es eine juristische Besonderheit im österreichischen Recht gibt. Das Personalitätsprinzip heißt das. Das bedeutet, dass Österreicher für schwere Verbrechen, die sie im Ausland begangen haben, auch im Inland vor Gericht gestellt werden können. Und da er eben österreichischer Staatsbürger war, hatte die österreichische Justiz das Recht, diese Tat zu verfolgen, sobald er sich eben auf heimischem Boden befindet. Und nachdem er in Österreich festgenommen wurde, ist dann auch das Verfahren in Österreich durchgeführt worden. Ja, jetzt kommen wir zum interessanten Punkt, was eh vorher schon gefragt wurde. Es gibt die Vermutung tatsächlich, dass die Tat an Margret Schäfer nicht Jacks erster Mord war. Für den ist er allerdings verurteilt worden. Aber bereits im April 1973, also 1,5 Jahre vor dem Mord an Margret Schäfer, hat es eine Tat in Salzburg gegeben, wo Jack der Hauptverdächtige war. Das war am Salzachsee in Salzburg. Da ist eine junge Frau, Maritza Horvath, die war damals 23 Jahre alt, am Salzachsee eben misshandelt worden, gefesselt und dann ins Wasser geworfen worden in den Salzachsee. Zu dem Zeitpunkt hat sie noch gelebt, also sie ist dann ertrunken und ist am nächsten Morgen dann aufgefunden worden. Und da war eben Jack Unterweger eigentlich der Hauptverdächtige. Bis aber dieses Verfahren angelaufen ist, saß er bereits in Untersuchungshaft wegen dem Mord an Margret Schäfer. Und laut Aussagen des damaligen Ermittlers im Fall von Maritza Horvath gab es damals halt die Aussage, der kriegt eh lebenslang, so quasi braucht man nicht mehr ermitteln. Der sitzt eh hinter Gittern. Kein Thema da noch groß wegen dem anderen Mord zu ermitteln.
Crazy, dass man dann da quasi gar nicht den Ehrgeiz hatte, den Fall dann trotzdem noch zu einem Abschluss zu bringen. Hätte ja auch sein können, dass es doch jemand anders war oder so, ne? Also, dass man dann da gesagt hat, okay, der wird's gewesen sein, der ist eh lebenslänglich wegen dem anderen Mord verurteilt. Lassen wir jetzt einfach mal. Ja. So, das würde heute einfach nicht mehr passieren. Das ist
Gott sei Dank.
Ja. Ja, ja, Gott sei Dank auf jeden Fall.
Ja. Also der Salzburger Ermittler, der hat da eh...
Darf ich dich kurz noch was fragen? Weiß man denn was über dieses mögliche erste Opfer? Kann man da irgendwas sagen? Irgendwelche
Hintergründe? Ich habe leider ganz wenig zu dem gefunden. Leider, da ist fast nichts irgendwie überliefert.
Okay, also ist so quasi der Mord aus Eversbach das erste, wo man so ein bisschen was weiß. Und da ist er ja dann jetzt verurteilt worden. Es war ja auch eigentlich klar, dass er da auffliegt, so... Der andere Mord bleibt jetzt quasi außen vor, der wird nicht weiter untersucht und Jack muss jetzt also ins Gefängnis.
Genau. Ja, am Montag, dem 31. Mai 1976, wird er dann eben am Landgericht Salzburg wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und ist dann in die Justizanstalt Stein überführt worden. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die ist in Österreich sehr berühmt-berüchtigt.
Ich kenne die ja auf jeden Fall, ja. Also ja. Nicht aus erster Hand, aber...
Hoffentlich. Genau, also Justizanstalt Stein ist in Niederösterreich und es handelt sich um die zweitgrößte Justizanstalt in ganz Österreich. Ich habe dann kurz nachgeschaut, was ist der Unterschied überhaupt Justizanstalt versus Strafvollzugsanstalt, weil ich mich da überhaupt nicht auskennt habe. Und Justizanstalt heißt, dass es eben an ein Landgericht angeschlossenes Gefängnis ist und gleichzeitig ist es aber auch die größte Strafvollzugsanstalt im ganzen Land. Das heißt für den Vollzug von längeren Haftstrafen, also mindestens 18 Monate und ist nur für männliche Schwerverbrecher. Genau, und ein bekannter Fall, wir haben es im Pre-Talk kurz angesprochen, einer der bekanntesten österreichischen Verbrecher der heutigen Zeit, der aktuell auch noch dort einsitzt, ist Josef Ritzl. Da kennt man vielleicht den
und da gibt es dann nachher auch noch eine Überschneidung zum Fall Jack Unterweger mit Josef Ritzl tatsächlich. Hast du also auch schon...
Du bist sehr gut schon in dem Thema drinnen, super.
Ja, geht so. Also erzähl mal weiter, weil wie gesagt, den Fall, da habe ich noch viel Nachholbedarf.
Gut, jetzt kommt der persönliche Fun Fact, den ich vorher so ein bisschen angeteasert habe. Interessanterweise habe ich nämlich zu dem Fall Unterweger sogar eine private Verbindung, beziehungsweise eine familiäre Verbindung. Nämlich war mein Opa Justizwachbeamter in Salzburg und hat in seiner Zeit dort in den 70er Jahren auch Jack Unterweger betreut. und hat ihn da mehrfach getroffen, wie er dort in Untersuchungshaft wegen dem ersten Mord an Margret Schäfer gesessen hat. Genau, also mein Opa hat nicht viel von seiner Arbeit erzählt, aber ich habe mit meinem Papa jetzt extra nochmal kurz geredet, ob er genaueres weiß, ob er da mal was erzählt hat. Und er hat nur erzählt, dass mein Opa eben geäußert hat, dass der Jack Unterweger sehr charmant war und sehr intelligent gewirkt hat, aber er schon das Gefühl gehabt hat, dass er auch recht manipulativ war. Also Kollegen von ihm haben den anscheinend als sehr, sehr positiv und sympathisch empfunden. Genau, also das passt sehr gut ins Bild.
Ja, das ist auch so das Bild, das ich immer gewinne, es gibt ja auch Filmmaterial von ihm, wenn er in irgendwelchen Talkshows oder so war, ne? Und ich finde den auch, der ist natürlich, das ist jetzt niemand, der sich so poetisch hochgestochen, super gewählt ausdrückt, aber man merkt, dass es ein intelligenter Mensch ist, der so eine Lebensgeschichte hat, die nicht ganz einfach war. Aber genau, der hat so einen Charme, der hat aber auch, das ist jetzt die Frage, ob man das jetzt nur so empfindet, weil man die Geschichte kennt, der hat aber auch so eine dunkle Anziehung irgendwie. Also das ist schon jemand, der einen, glaube ich, schon auch in seinen Bann ziehen kann. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, ja.
Also ich finde es total krass, dass dein Opa da so direkten Kontakt zu ihm hatte und du das quasi aus erster Hand jetzt auch überliefern kannst, weil das ja quasi nochmal was anderes ist, sowas direkt zu erleben, als wenn man es nur in den Medien liest irgendwie und hört.
Genau, deswegen fand ich dann auch den Fall so spannend für mich zu machen, weil ich mir eben gedacht habe, mit dem persönlichen Bezug, auch wenn es jetzt nur so eine Randnotiz ist, aber genau, da haben wir familiär quasi diese Side-Info mit drinnen. Gut, ja, wie gesagt, Jack wird verurteilt und wird in die Justizanstalt Stein gebracht. Und er hat die Zeit dort, kann man sagen, eigentlich recht gut genutzt. Er hat seinen Hauptschulabschluss nachgeholt und hat da mehrere so Fernkurse gemacht dann auch. Und ein Fernkurs, der hieß Technik der Erzählkunst, hat ihn anscheinend sehr inspiriert und er hat dann begonnen, selber zu schreiben. Als erstes hat er ein Gedichtband namens Tobendes Ich veröffentlicht und dann sind mehrere autobiografische Romane veröffentlicht worden. Der bekannteste davon ist Fegefeuer. Der sagt euch vielleicht was. Oder auch Endstation Zuchthaus. Und das sind Inhalte, die angelehnt sind an seine Kindheit und auch an seine Haftzeit. Was ich eine sehr schräge Info fand, das habe ich vorher auch nicht gewusst. Er hat nicht nur diese Romane veröffentlicht und so, sondern er hat auch einige Gute-Nacht-Geschichten für die damals beliebte Sendung Das Traummännlein kommt im ORF, also im österreichischen Rundfunk, geschrieben.
Ist es das Sandmännchen im Deutschen, das Traummännlein?
Ja, so wie bei euch so das Sandmännchen. Also ja, okay. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Das Traummännlein kommt, habe ich auch nicht gekannt. Ist bei uns heißt es eigentlich auch Sandmann. Aber genau, zur damaligen Zeit hat er da ein paar gute Nachtgeschichten verfasst für diese Sendung, was sehr makaber ist, finde ich. Absolut. Genau, er hat auch einen eigenen Verlag gegründet in Haft. Also er war da auf jeden Fall sehr produktiv. Am 30. September 1983 hat dann sogar eine Dichterlesung im Kultursaal des Gefängnisses stattgefunden. Das war das erste Mal in Österreich, dass ein zu lebenslanger Haft Verurteilter eine Lesung halten hat dürfen. Also er hat da einige erste Male in Österreich angebrochen und ist da auch sehr gefeiert worden dafür. Wie gesagt, in der Einleitung schon erwähnt, er hat dann schnell den Spitznamen Häfenpoet gekriegt oder Häfenliterat, im Hochdeutschen eben dann Knastpoet. Und in den USA war der Spitzname Jack the Writer. Sein Roman Fegefeuer ist sogar 1988 verfilmt worden, also auch als er noch im Haft saß, aber er hat sogar beim Drehbuch mitwirken dürfen. Also er hat schon sehr viele Freiheiten gehabt in dieser kreativen Auslebung.
Ja, darüber haben wir uns in der letzten
Jahr 1989.
Entschuldigung, darüber haben wir uns in der letzten Folge noch unterhalten. Da ging es eben auch um Josef. Sag mal schnell, Fitzel heißt der, ne?
Fritzel,
ja. Und dass wir gesagt haben, dass wir unsererseits das nicht wirklich verstehen können, wie man sowas unterstützt, ne? Und das ist natürlich quasi der Superlativ von Unterstützung, wenn man halt es jemandem ermöglicht, dann auch noch einen Roman zu verfilmen und am Drehbuch mitzuwirken.
Mhm. Ja, also jetzt rückwirkend sehr makaber auf jeden Fall.
Ja, Fun Fact dazu, wie gesagt, Josef Fritzl schreibt ja auch ein Buch. Also da, ich glaube, so sind wir auch da drauf gekommen, ne?
Ja, dass, genau.
Und da gibt es dann nachher noch eine Anekdote zu, die die beiden Fälle noch zusammenbringt. Da grinst Dina schon vor sich hin so, aber mach doch mal weiter.
Genau, wo wir gerade bei Makaber sind, im Jahr 1989 hat er sogar einen Literaturpreis gewonnen, nämlich den Ingeborg-Drewitz-Literaturpreis für Gefangene. Also er hat sich da schon sehr seine Medaillen umgehängt in der Zeit dann. Dementsprechend bekannt geworden ist er dann natürlich auch im Kreise der Literatur und ist dann in der österreichischen Gesellschaft so als das Aushängeschild für Resozialisierung sehr hoch gefeiert worden. Also viele bekannte Namen in der Literatur, zum Beispiel der Schriftsteller Günter Grass oder auch die Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, haben sich dann sehr stark für seine vorzeitige Entlassung eingesetzt. Und diese ist dann auch tatsächlich gewährt worden. Nach 15 Jahren Haftzeit, also das ist die Mindestzeit, die man in Österreich bei lebenslang absitzen muss, ist er dann vorzeitig entlassen worden. Damit war er, da haben wir wieder ein erstes Mal in Österreich, der erste zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilte, der am ersten Tag, an dem es gesetzlich möglich war, bedingt entlassen wurde. Also das war auch ein einmaliges Erlebnis in Österreich. Und da habe ich ein, finde ich, sehr aussagekräftiges Zitat von der APA, das ist die österreichische Presseagentur, gefunden, was da veröffentlicht worden ist. Das war: weißer Anzug, schwarzes Hemd, weiße Schuhe, rote Blüte im Knopfloch. In diesem etwas schrägen Outfit präsentierte sich Jack Unterweger am 22. Mai 1990, einen Tag vor seiner offiziellen Entlassung aus der Strafanstalt Stein, bei einer Pressekonferenz im Literarischen Quartier in Wien. Der gefeierte Hefenliterat stand damals am Beginn einer vielversprechenden Karriere. Der österreichische Strafvollzug hatte sein Musterhäftling und ein Beispiel für erfolgreiche Resozialisierung. Ja, fasst es, finde ich, ganz gut zusammen. Man wollte damals einfach diesen Resozialisierungsaspekt mehr fördern und da mehr Fokus drauf lenken, nicht so auf das Bestrafen. Und da war er dann so das Paradebeispiel dafür.
Das passende Aushängeschild, ne? Das ist, ich weiß nicht, kennst du den Film, Daniel, du kennst ihn wahrscheinlich auf jeden Fall, Clockwork Orange?
Na klar.
Nein, kenne ich jetzt gar nicht.
Da geht es um, das ist so ein sehr surreal gestalteter Film, so futuristisch, surrealistisch, Cyberpunk-mäßig so ein bisschen, wo eine Jugendbande in London Straftaten vollbringt und der Anführer von denen, Alex, der kommt dann vor die Wahl oder wird vor die Wahl gestellt, Gefängnis oder so eine experimentelle Behandlung, die seine Kriminalität quasi austreiben soll. Und er wird dann quasi auch so als geheiltes Aushängeschild für diese Therapieform präsentiert. Und daran musste ich gerade so ein bisschen denken, weil das mit Unterweger, weil er ja auch so diesen Aushängeschild-Charakter dann hat. Und wie auch bei Jack Unterweger geht es bei Alex auch sehr daneben auf jeden Fall. Ja, also auch da wieder Parallele auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr guter und lohnenswerter Film. Da großer Tipp an alle, die den noch nicht gesehen haben. Muss man aushalten können, weil der ein bisschen schräg ist und ein bisschen drastisch, aber sehr, sehr guter Film.
Ah, okay. Muss ich mir mal anschauen. Danke für den Tipp.
Stanley Kubrick.
Ah, okay. Ja, den kennt man. Gut. Am 23. Mai 1990 ist es dann soweit. Jack Unterweger wird mit 39 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und begibt sich ziemlich auf direkten Weg in die Wiener Gesellschaft, die sogenannte Schickeria zu dieser Zeit. Die nächsten Monate werden dann verbracht mit Lesetourneen, als Partygast, er wird zu Interviews eingeladen und sonnt sich in der Aufmerksamkeit. Seine Lesetourneen, fand ich auch sehr schräg, haben mit Unterstützung des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst übrigens sogar in Österreichs Schulen stattgefunden. Also der ist wirklich an Schulen gefahren, hat dort vorgelesen, von seinem Mord erzählt und dass er jetzt ein geläuterter Mann ist.
Auch crazy, wenn man da so drüber nachdenkt. Vor allem, weil man sich ja vorstellen kann, so zu der Zeit, da wird das wahrscheinlich dann auch nicht großartig eingeordnet worden sein. So, da ist dann einfach, da ist dann der Jack Unterweger, erzählt er von seinem Mord und von seiner Läuterung. Aber ja, schon crazy auf jeden Fall.
Ja, mit seinem Auto, den er sich, das, nochmal von vorne. mit seinem Auto, das er sich ziemlich gleich nach seiner Entlassung besorgt hat, einem schicken weißen Ford Mustang, mit dem sehr unauffälligen Nummernschild W, also Wien, Check 1, fährt er von nun an durch Wien. Also auch am Auto will er schnell erkannt werden. Ja, es kommt leider, wie es kommen musste. Einige Monate nach Check Unterwegers Entlassung kommt es dann auf einmal rund um Wien zu mehreren mysteriösen Morden. Der Frühling hält Einzug, die Tage werden wieder länger und die Menschen sind dementsprechend mehr im Freien unterwegs. Eins der beliebtesten Naherholungsgebiete nähe Wiens ist der Wiener Wald. Also der liegt zwar schon in Niederösterreich, ist aber trotzdem Wiener Wald genannt und ist eine willkommene Flucht für die ganzen Wiener, da mal aus der geschäftigen Großstadt rauszukommen. Aber leider sind da nicht nur Krokusse und Veilchen abseits der Wege zu finden, sondern es werden auch immer mehr tote Frauenkörper gefunden. Am Montag, dem 20. Mai 1991, findet ein Pensionist im Wiener Wald eine Frauenleiche. Sie ist beinahe vollkommen nackt und um den Hals wurde eine Strumpfhose geknotet, mit der sie stranguliert wurde. Sie wird dann als die 25-jährige Sabine M. identifiziert, die bereits seit über 4 Wochen als vermisst gemeldet war.
Ist auch interessant.
Nur wenige Tage nach, ja.
Sorry, ich unterbreche, ist auch interessant, dass er dann quasi seinen gleichen Modus operandi beibehält. Das zeigt ja auch, wie sicher er sich gefühlt hat. Ich meine, man könnte jetzt denken, okay, ich habe wegen so einer Tat im Gefängnis gesessen, ganz Österreich schaut auf mich und kennt mich quasi, weil ich das Beispiel für Resozialisierung bin. Aber wenn ich dann die nächste Frau umbringe, mache ich das wieder genau so und ich ändere meinen Modus gar nicht, weil ich bin so über alle Zweifel erhaben, auf mich kommt sowieso keiner. Das ist ja auch so eine unfassbare Arroganz, die daraus spricht, ne?
Also das Bild, was hier von ihm, was von ihm ja hier gezeichnet wird, zeigt ja eigentlich auch genau so eine Arroganz, dass er im Prinzip sich erhaben fühlt. Ja, also ich. Er steht über allem. Ich muss so ein bisschen an hier, da sind wir wieder in Österreich, Falco Egoist denken. Ja, Schikaria, das passt ja, das ist sogar zeitlich irgendwie fast schon passend. Nicht ganz, ne? Wir sind noch in den 70ern. Aber dennoch, ne? Also das ist so ein bisschen das Image, was jetzt hier gerade transportiert wird.
Ja, also er glaubt auf jeden Fall, er ist da jetzt unantastbar. Das Gefühl habe ich auch. Ja, nur wenige Tage nach dem Auffinden von Sabine M. wird dann eine weitere Leiche im Wiener Wald gefunden, Karin E. Und wieder kurz darauf noch 2 weitere Frauenkörper, die dann als Silvia Z. und Regina P. identifiziert werden könnten, ebenfalls im Wiener Wald. Also 4 Frauenleichen im selben Bereich, die dann auch alle 4 dem Wiener Straßenstrich zugeordnet werden können und alle 4 mit derselben Methode ermordet wurden, mit Strangulation, mit Hilfe von eigenen Kleidungsstücken. Ja, kurz darauf werden dann zusätzlich zu den sogenannten Wiener Waldmorden auch in Städten anderer Bundesländer Sexarbeiterinnen als verschwunden gemeldet, nämlich in Graz und in Bregenz. Und zur damaligen Zeit war für die Polizei allerdings zuerst nicht klar, dass alle diese Taten zusammenhängten. Insgesamt 7 Morde sind somit übers Land verteilt und haben den österreichischen Ermittlern Max Edelbacher und Ernst Geiger Rätsel aufgegeben. Dann kam sogar noch ein Opfer in Prag dazu. Von der zeitlichen Abfolge her war das sogar noch ein bisschen früher, nämlich im Juni 1990, Blanka B. Und interessanterweise ist das einzige Opfer, das nicht als Prostituierte tätig war, sondern eine junge Mutter aus Prag, die auch stranguliert aufgefunden wird.
Das war tatsächlich auch das einzige Opfer, das ich kannte. Also ich wusste von ihr und ich wusste noch von einem späteren. Ich wusste gar nicht, dass er so viele Menschen getötet hat tatsächlich. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen.
Also es war sehr, sehr schnell in sehr kurzer Zeit.
Ja, genau. Von mir auch noch eine kleine Korrektur. Wir sind natürlich hier in den 90ern, also insofern passt das mit Falco dann doch ganz gut.
Ja, klar.
Ja, wir kommen jetzt wieder ein bisschen zurück zu dem, wie eingebildet auch Jack Unterweger ist und wie größenwahnsinnig, kann man fast sagen. Er war nämlich zu dieser Zeit sogar für den österreichischen Rundfunk selber als Reporter und als Journalist unterwegs und interessanterweise, welche Recherche hat er sich ausgesucht? Er ist auf den Wiener Straßenstrich gegangen und hat bezüglich der aktuellen Leichenfunde und vermissten Fälle dort Interviews geführt.
Ja, auch crazy. Das kennen wir auch aus einer unserer allerersten Folgen. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau die heißt. Aufgestaut, glaube ich. Da geht es um den mazedonischen Journalisten Vlado Taneski, der auch in so einer Mordserie ermittelt.
Das war eine richtig gute Folge.
Ja, ich liebe den Fall auch, weil der so unterm Radar fliegt. Aber da muss ich jetzt auch gerade dran denken, weil das ja auch, da hat man ja auch den Bock zum Gärtner gemacht und der Täter ermittelt selber, so nach dem Motto, ne?
Ja, die Interviews kann man sich sogar teilweise anschauen. Also die sind wirklich auch zu finden, die damals ausgestrahlt wurden. Ist sehr makaber, wenn man dann ihn hört, wie er Sexarbeiterinnen interviewt. Und nämlich auch so Sachen wie, wie schützen Sie sich jetzt? Was werden für Vorkehrungen getroffen, wo man fast das Gefühl hat, jetzt rückblickend, er hat geschaut, was für Schlupflöcher finde ich in diesen Schutzmaßnahmen auch noch. Also das ist
Safe
schon
war das
sehr
auch so.
makaber.
Safe war das auch so,
Ja.
dass er so ein bisschen, hören sollte oder wollte, woran habe ich vielleicht nicht gedacht, was muss ich vielleicht bedenken, so, ja.
Und natürlich auch durch seine Interviews dort hat er natürlich auch Kontakte geknüpft und auch das Vertrauen gewonnen, sicher von vielen dieser Frauen. Wenn der gesagt hat, steig doch bei mir ein, haben die sich gedacht, ah, das ist eh der, der die Interviews macht, bei dem weiß ich, ich muss keine Angst haben. Ist jetzt rein meine Vermutung, aber wäre naheliegend.
Hundertprozentig, ja, hundertprozentig.
Genau. Ja, am 6. Mai 1991 hat der ORF, also eben der österreichische Rundfunk, dann auch eine Reportage gemacht und ausgesendet über diese Angst im Rotlichtmilieu, die gerade stattgefunden hat. Und sie beginnt mit den Sätzen: In Vorarlberg fiel im Dezember des Vorjahres eine Prostituierte ihrem Mörder in die Hände. Im Wiener Raum wurden vier Prostituierte ermordet aufgefunden. Von zwei weiteren, von denen anzunehmen ist, dass sie ebenfalls entführt oder ermordet worden sind, fehlt jede Spur. Der Reporter, der hier berichtet, ist Jack Unterweger selbst.
Crazy.
Aber nicht nur im Rotlichtmilieu hat er seinen Charme spielen lassen, durch seine offene Art. Und auch natürlich seine Position als Journalist beim ORF, war er sogar so frech, kann man fast sagen, ein Interview mit dem damaligen Hauptermittler Ernst Geiger zu führen. Also er ist wirklich direkt zu dem und hat mit dem ein schönes Privatinterview geführt. Diesem war nicht bewusst, wer ihm da gegenüber sitzt. Der hat dann zu Hause von dem netten Journalisten erzählt und seine Frau und Tochter sind quasi aus allen Wolken gefallen, ob er denn nicht weiß, wer das ist, Jack Unterweger, und dann ihm erst erzählt haben, wer dieser nette Journalist eigentlich in Wirklichkeit war.
Der muss aber auch die Wochen davor auch irgendwie in der Höhle gewohnt haben, dass er das nicht mitbekommen hat, weil Jack Unterweger ja schon so eine Medienattraktion auch war, ne?
Ja, ich glaube, dass Jack, also habe ich jetzt ein, zwei Mal gelesen, dass Jack als Reporter oft als Johann unterwegs war. Und ich glaube, wenn dann Johann unterwegs ist, dass dann einfach diese Connection nicht hergestellt wurde. Oder allgemein vielleicht in Wien einfach per Du, ich bin der Johann und gar nicht mit Nachnamen.
Ja, verstehe. Ja, das ist schlüssig auf jeden Fall, ja.
Genau. Er hat sich dann sogar, also Jack Unterweger hat sich dann sogar auf eine Recherchereise nach Los Angeles in die USA begeben im Sommer 1991, um auch dort auf dem Rotlichtmilieu zu recherchieren und ermitteln. Dort sind ja auch oft Kriminalfälle und quasi was da für Gemeinsamkeiten vielleicht geben könnte.
Ja, da gibt es auch einen
Und
Fun Fact. Und zwar werden wir noch zu einem Bauwerk in Los Angeles kommen im Laufe des Podcasts. Oh,
das ist der
Fanta,
nächste
Fantaflasche?
Absatz.
Okay.
Alles gut.
Okay.
Ich finde
Ja,
es cool, wie gut du dich auskennst.
das ist so crazy, weil dieses Gebäude einfach so unfassbare Leute angezogen hat, ne? Also Daniel, für dich zur Erklärung, es gibt das sogenannte Hotel Cecil in Los Angeles.
Ja.
Am Skid Row, das ist mittlerweile so der Ort, wo so, ja, wo man immer so Bilder sieht, wo Leute quasi in Zelten und so auf der Straße leben, also wo die
Ja, kenne ich.
Obdachlosigkeit besonders groß ist.
Die ganzen
Und das sieht,
Fentanyl-Opfer sind da, glaube ich, auch unterwegs, ne?
ja, auf jeden Fall. Das ist eine schlimme Ecke und auch schon immer eine schlimme Ecke gewesen, aber das Cecil war eigentlich als ja, Luxushotel gedacht und hat dann irgendwann so einen ziemlichen Absturz erlebt und ist eigentlich nur noch eine Kaschemme und wird so teilweise auch seit vielen Jahren genutzt, so da werden teilweise auch von der Stadt Obdachlose und so resozialisierte Süchtige und so untergebracht. Es wird aber auch teilweise noch vermietet, so hostelmäßig. Also es ist so ein sehr unterklassiges Hotel. Und da hat eben Jack Unterweger gewohnt. Da hat auch der Serientäter Richard Ramirez, der Night Stalker, auf den kommen wir noch, der hat da auch gewohnt. Und es gibt diverse Fälle, die sich in dem Hotel abspielen, auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Also dieses Cecil Hotel, behalt das im Hinterkopf, das wird uns noch häufig begegnen.
Ja, alles klar.
Ja. Also seit der Eröffnung 1924, mal kurz, um das ein bisschen einzuordnen, gibt es 16 bestätigte Todesfälle. Also Selbstmorde, Morde, ungeklärte Fälle, die als Unfälle eingeordnet sind. Also
ja, da schläft man doch nicht mehr freiwillig.
Auf den, glaube ich, ja, einer der bekanntesten, ich glaube, Fabian, auf den hast du ein bisschen angespielt, ist der von Elisa Lam im Jahr 2013. Ja. Also das ist nicht nur irgendwie aus den Urzeiten Fälle, sondern 2013 war ein sehr, sehr großer Fall dort. Aber da will ich jetzt gar nicht zu viel erzählen, wenn ihr den auch noch machen wollt.
Und ja, auch ein sehr spannender Fall. Ja, Richard Ramirez, super spannend. Auf den kommen wir auch irgendwann mal noch. Aber Elisa Lam, auf die kommen wir definitiv auch wahrscheinlich irgendwie bald, weil ich den schon so oft machen wollte und irgendwie immer wieder aufgeschoben habe, weil ich das Ding an sich auch so spannend finde. Das ist auch, glaube ich, so ein Fall wird, wo wir auch schön ins Spekulieren kommen können. Deswegen freue ich mich darauf.
Ja.
Das auch, ja. Aufregen. Ja, ja, das auch.
Also
das ist
aufgrund.
Ein richtiger Rage-Fall.
Aufgrund diverser Thumbnails sagt mir das Gesicht von diesem Richard Ramirez auf jeden Fall auch etwas. Also das Gesicht habe ich auf jeden Fall vor Augen.
Ja, das ist auch ein ganz bekannter Fall. Also der Night Stalker, der dann quasi bei Leuten eingebrochen ist und die ermordet hat und der halt auch so durch seine Obdachlosigkeit und so halt auch als unsteter, ja, Reisender Serie tätig. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass das für Behörden immer so das absolute Horrorszenario ist, wenn du so einen mobilen Serientäter hast, weil du da kein festes Muster erkennen kannst. Ne?
Ja.
Also auf den kommen wir noch. Das ist
eine,
ja.
Genau. Was ich ganz spannend gefunden habe, das wusste ich gar nicht, das Cecil Hotel heißt mittlerweile nicht mehr so. Sie haben sich umbenannt.
Hätte ich auch
nämlich
gemacht.
Nämlich heißen die mittlerweile Stay on Main. Also ich schätze mal Main Street.
Ja, wahrscheinlich. Ja,
ich schätze mal, sie wollen ihr Image loswerden. Aber intern oder im True-Crime-Kreisen ist es als Hotel Death bekannt.
Ich würde es auch knallhart so vermarkten. Also wenn ich da jetzt was zu sagen hätte und ich wäre da in dem PR-Team oder so, ich würde genau diese morbide Seite hervorheben und das an irgendwelche True-Crime-Enthusiasten und irgendwelche Esoterik-Spinner einfach vermieten und gar nicht mehr versuchen, normale Leute reinzuholen. Also,
die kommen keine
Ahnung.
Sowieso.
Ja.
Genau. Also wie gesagt, eben auch Jack Unterweger wählt sich genau dieses Hotel aus für seinen Aufenthalt in L.A. im Sommer 1991. Und große Überraschung, während seines Aufenthalts werden auf einmal in den Hügeln L.A.s Frauenleichen gefunden. Insgesamt innerhalb weniger Wochen 3 Frauen, alle erdrosselt mit ihrem eigenen BH. Und ja, der Modus operandi, wie du schon gesagt hast, zeigt sich wieder. Er versucht auch hier nicht irgendwas abzuändern, sondern bleibt seiner Masche treu. Plötzlich, nach dem Fund der dritten Leiche, ist allerdings auf einmal alles wieder gut. Und oh Wunder, das hängt natürlich mit seiner Rückkehr nach Österreich zusammen. Also man kann das wirklich schön zeitlich verknüpfen. Die Mordserie hört auf, er reist zurück nach Österreich.
Und da geht's bestimmt wieder los.
Da geht's wieder los, genau. Und insgesamt kann man sagen, seit seiner Entlassung 1990 ist im Endeffekt dann zu 11 Frauenmorden gekommen in Österreich, in Tschechien und eben auch in den USA. Also innerhalb von einer Zeitspanne von circa anderthalb Jahren, nicht mal, ein bisschen über ein Jahr.
Plus wahrscheinlich 2, die er vorher begangen hat, ne?
Und es wird vermutet, dass noch einige eigentlich dazukommen, aber ich meine, ist eh bekannt, Todesfälle im Rotlichtmilieu werden oft nicht aufgeklärt oder als anderes abgetan und es ist nicht klar, ob das die endgültige Zahl ist, weil natürlich da auch davon auszugehen ist, dass einfach mehrere Frauen vielleicht verschwunden sind, die man nicht dann ihm zugeordnet hat, die aber durchaus in sein Muster fallen.
Ja, wie bei jedem Serientäter ja immer, dass sich die Frage stellt, ist das alles oder gibt es da noch mehr? Und im Rotlichtbereich hast du ja tatsächlich nicht nur das Phänomen, dass natürlich Fälle nicht aufgeklärt werden, weil die Polizei sich da vielleicht auch teilweise gar nicht so viel Mühe gibt, sondern du hast auch natürlich das Phänomen, dass manche Fälle gar nicht bekannt werden, ne? Weil dann
weil
vielleicht
die Menschen nicht vermisst werden, ne?
Weil die Menschen nicht vermisst werden, weil dann Frauen in irgendwelchen Orten arbeiten, wo sie frisch hingekommen sind, wo sie keiner kennt und wo Straftaten halt einfach nicht gemeldet werden, weil keiner mit den Behörden sprechen möchte. Ne? Da ist die Dunkelziffer natürlich wirklich riesig dann.
Ja.
Und man muss sich nochmal die Zeit auch in Erinnerung rufen, in dem Zeitraum genau war das Ende des Eisernen Vorhangs. Die Grenzen sind aufgegangen. Es sind viele natürlich nach Wien gekommen. Also genau, was du sagst, vielleicht auch viele Sexarbeiterinnen aus angrenzenden Ländern, die noch nicht Fuß gefasst haben in Österreich, die dementsprechend, wenn sie verschwunden sind, nicht so schnell vermisst werden. Genau.
Ja, leider.
Ja, ja, es ist dann aber immer mehr doch aufgefallen, dass irgendwie der gemeinsame Nenner Jack Unterweger hier eine Rolle spielt. Also er war bei den Fällen, die nicht in Wien stattgefunden haben, als in Graz und in Bregenz, jeweils auch zu den vermuteten Tatzeiten interessanterweise in der Gegend. Also Graz ist jetzt von Wien nicht so weit entfernt. Das sind mit dem Auto, ich würde jetzt sagen, 1,5-2 Stunden Fahrt. Bregenz ist wirklich anderes Ende von Österreich. Also das ist einmal komplett Österreich durchfahren. Weiter kann man fast nicht in unserem doch relativ kleinen Land im Vergleich zu eurem. Und genau, eben bei dem Mord in Graz an der Brunnhilde M. war Jack für eine Lesung dort vor Ort. Und am 5. Dezember 1990, am Tag vom Verschwinden von Heidemarie H., hat Jack in Bregenz ein Theaterstück geprobt. Also es sind ganz klar da die Verbindungen zu sehen bei den Morden, auch die außerhalb von Wien stattgefunden haben.
Ich finde das krass, Entschuldige, wenn du so erzählst, ja, der hat dann irgendwie ein Theaterstück geprobt. Das zeigt ja auch, wie normal das Morden für ihn war, dass er so nebenbei einen Mord begangen hat, um dann Theater zu spielen. Ich meine, was drückt das denn bitte über seine Persönlichkeit aus, dass er mal eben wie so ein Lichtschalter switchen konnte?
Ja, da gibt es sogar ein sehr interessantes Interview von einer Bekannten aus der damaligen Zeit, die er hatte. Die sagt, er hat sie angerufen nach dieser Lesung und war sehr wütend, dass da kaum Leute gekommen sind. Und dann haben sie später, fast in der Nacht, glaube ich, nochmal telefoniert und auf einmal war er super gut gelaunt und das strahlende Leben so quasi. Mhm. Und im Nachhinein hat sich dann rekonstruieren lassen, dass er zwischen diesen zwei Anrufen den Mord begangen hat und sie ihm dann auch gesagt hat, jetzt rückblickend, ein Wahnsinn, wenn sie einfach weiß, vorher war er schlecht drauf und dann beim zweiten Anruf super gut gelaunt, weil er gerade jemanden getötet hat.
Wie unheimlich.
Mhm. Aber der hatte auch viele Freunde, die alle durchwegs gesagt haben, nein, der doch nicht und so ein netter Kerl und so mega sympathisch. Also er wusste schon, wie er seine Maske tragen muss.
Ja, und das haben die alle erzählt, obwohl sie seine Vergangenheit kannten, ne?
Ja. Genau, also das waren, soweit ich mitbekommen habe, wirklich auch alles Bekanntschaften, die er während oder nach seiner Haftzeit geschlossen hat.
Ja, also alle überzeugt von der Resozialisierung, überzeugt davon, dass er wirklich geheilt wurde, in Anführungsstrichen.
Ja, und es ist auch sehr schräg, also jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber ich habe mir halt auch viele Videos und so angeschaut von ihm, von seinen Interviews. Und was ich so schlimm fand, war, dass er den Mord so als, ja, es halt passiert, irgendwie abtut. Also er sagt, ja, das war ich und ja, das habe ich getan, aber das ist Vergangenheit. Ich habe meine Strafe abgesessen und so quasi ab zum nächsten Programmpunkt weiter geht's.
Mhm.
Und ja, auch das Opfer eigentlich nie namentlich nennt und sie da so fallen lässt, aber also eigentlich als Sprungbrett verwendet für seine ganze Lebensgeschichte, aber er, armer, trauriger Junge mit der schlimmen Kindheit, hatte ja quasi keine Wahl.
So, er ist so halt,
verkauft er sich.
Er ist halt Narzisst und wahrscheinlich auch irgendwie so Soziopath oder sowas durch und durch. Ne? Und da hat er halt keine Empathie für die Opfer. Das sind halt Randfiguren in seiner Geschichte. Ne? Er will halt seine Geschichte erzählen. Er ist der Protagonist seiner Geschichte. Er ist auch das Opfer, weil er so ein schweres Leben hatte. Und diese Frauen, diese namenlosen Frauen, die er wahrscheinlich auch aus tiefster Seele verachtet hat, die spielen halt keine Rolle für ihn. Die sind halt einfach Fußnoten in seiner Geschichte, ne?
Genau. Ja, und offensichtlich auch Medizin für schwierige Zeiten, ne? Also wenn man das gerade diese Geschichte von diesem Telefonat hört, die ist ja super grausig. Und wenn du dir vorstellst, dass er einfach ein Ventil gesucht hat und dann, wie du gerade gesagt hast, diese gesichtslosen Frauen sich geschnappt hat, um dann seine Wut auszulassen, ja? Danach ging es ihm wieder besser. Also das zeigt ja eigentlich auch, wie menschenverachtend er da unterwegs war.
Ja, es war aber dann doch langsam so, dass die österreichischen Behörden doch irgendwann gecheckt haben, vielleicht könnte da der kürzlich entlassene Straftäter, der genau diesen Modus operandi hat, irgendwas damit zu tun haben. Und die stärkste Verbindung war im Endeffekt der Modus operandi, also das Strangulieren mit der eigenen Kleidung. Und was da besonders auffällig war, ist, dass immer derselbe Knoten verwendet worden ist,
okay,
der den Namen Henkersknoten trägt.
In Wirklichkeit oder nach ihm benannt?
Der heißt einfach so.
Okay.
Weil der sich der lässt sich quasi zuziehen, also in der Spannung verändern. Mhm. Also man kann den auch wieder lockern und dann wieder festziehen. Und und da ist auch die Vermutung, also er hat die Frau nicht erwürgt und es war innerhalb von 2 Minuten erledigt, sondern das hat sich über Stunden gezogen. Also das war wirklich ein langer Todeskampf auch für viele dieser Frauen. Genau. Schließlich haben immer mehr Zeichen, wie gesagt, auf Jack Unterweger als den Täter gedeutet. Und da habe ich ein paar Interviews gehört, aber leider mit sehr wenig Details, dass anscheinend dieser Salzburger Ermittler, der im Fall von der Maritza Horvath ermittelt hat, die Behörden in Graz und in Wien kontaktiert hat mit seiner Vermutung, der Jack Unterweger hat was mit den Morden zu tun, die da jetzt draufkommen. Der hat anscheinend nicht locker gelassen, auch wenn der Fall in Salzburg nie wirklich aufgeklärt wurde. Der hat gemerkt, dieser Typ ist wieder frei und er tut es wieder und ich habe da jetzt aktiv zu werden. Und er hat die Ermittler dann kontaktiert und erst dann ist es anscheinend so richtig in Gang gekommen, dass ermittelt wurde gegen Jack Unterweger. Also sehr stark also, von diesem Salzburger Ermittler.
Also der hat quasi von außen so das große Ganze im Auge gehabt und hat diesen Zusammenhang erkannt und seine Kollegen dann so drauf hingestoßen.
Genau, also anscheinend hat er, nachdem er mitgekriegt hat, Jack Unterweger ist entlassen worden, immer so ein Auge darauf gehabt, passiert jetzt was. Und als sich dann diese Morde gemehrt haben, ist er aktiv geworden und hat die Ermittler in Wien kontaktiert.
Ja, das ist ja auch, es ist ja von außen auch wirklich schwer zu begreifen, dass es sich dann auf einmal so, er wird entlassen, das wird so in den Medien auch gefeiert, auf einmal tauchen überall tote Frauen auf, die vorher quasi nicht da waren. Das ist ja auch so, jetzt aus unserer Perspektive schwer erklärbar, dass da sonst keiner drauf gekommen ist. Ne? Das ist
das einfach so naheliegend.
Der klassische Rückschaufehler.
Der Rückschaufehler, ja. Ja, ja.
Komplett logisch, ja, aber natürlich in der Situation.
Ja, ich denke, die Leute sind auf dieses Doppelleben nicht nur reingefallen, sondern sie haben sich nicht vorstellen können, dass es ein Doppelleben ist. Die sahen ihn nur als Prominenten, ne? Als irgendwie Erfolgsbeispiel von Resozialisierung, als Menschen, der irgendwie der auch viele mächtige Freunde hatte. Er hatte sehr viele prominente Freunde. Und ich denke, da hat man einfach nicht dran gedacht, dass jemand wie er ein Parallelleben lebt und in diesen Unterwelten unterwegs ist.
Ja, und ich glaube, man macht oft den Fehler oder man hat früher auch oft den Fehler gemacht, dass man solche Verbrechen wie Mord in so bestimmte soziale Milieus schiebt. Ne? Dann hat man so einen Unterweger, der prominent war auf einmal nach seinem Gefängnisaufenthalt und dann hat man sich gefragt, vielleicht auch, warum sollte so jemand noch Morde begehen? Der hat doch alles, weißt du, so, der hat doch keinen Grund, so, der hat doch nichts zu gewinnen. Und dass das einfach eine tiefe Sehnsucht in ihm war nach Mord, nach Gewalt, so quasi etwas, das in ihm getobt hat, das er nur bezähmen konnte, wenn er Menschen was getan hat, hat da wahrscheinlich auch keine Rolle gespielt in der Betrachtung.
Mhm.
Ja, wie gesagt, die Polizei kommt endlich auf die Idee, Jack Unterweger könnte hier ein möglicher Täter sein. Und die Grazer Polizei spricht dann auch schließlich einen Haftbefehl gegen ihn aus. Allerdings war das nicht besonders gut geplant, denn durch einen Fehler ist diese geplante Festnahme zuerst einmal durch Fernsehen und die Zeitungen gegangen, bevor sie durchgeführt wurde. Das heißt, Jack Unterweger wurde natürlich gewarnt und ist daraufhin geflohen. Er hatte damals eine Verlobte, die zu der Zeit gerade in der Schweiz war. Kurzer Sidetrack zu der Beziehung, weil das auch sehr schräg ist. Bianca M., seine Verlobte, war, als sie sich kennengelernt haben, im November 91 17 Jahre alt und noch Schülerin. Und sie haben sich im berühmten Club Take 5 getroffen. Jack Unterweger, nochmal kurze Erinnerung, war zu dem Zeitpunkt 41 Jahre alt. Ein kleiner Altersunterschied.
Da frage ich mich immer bei solchen Unterschieden, frage ich mich auch immer, was haben die für Kommunikation? Was machen die? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt 3 Jahre älter als Jack Unterweger zu dem Zeitpunkt war, wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein 17-jähriges Mädchen, das ist so eine ganz andere Lebenswirklichkeit. Also abgesehen davon natürlich, dass es... Ja, genau. Und das ist so, das sind, also, über was unterhält man sich? Was hat man da für Interessenslagen? Ich kann mir das einfach so überhaupt nicht vorstellen. Das ist so abgefahren, aber das ist wahrscheinlich da auch gar nicht weiter hinterfragt worden, ne?
Ja, es gibt eine sehr bekannte Doku, wo diese Bianca spricht, also jetzt als erwachsene Frau, und sie quasi sagt, sie hatte damals nichts, und er hat ihr alles geboten. Er hat ihr die Welt versprochen, er hat gesagt, er liebt sie über alles, er trägt sie auf Händen, er öffnet ihr Türen, und sie hat das nicht weiter hinterfragt, hat sich da einlullen lassen von seinen Versprechen. Also ja, klassisches Grooming eigentlich, kann man sagen, wie halt das klassisch funktioniert, wenn man sich so junge Menschen als Partner wählt, ist er ja meistens nicht auf Augenhöhe, sondern.
Nee, nee, man darf auch, glaube ich, nicht den Fehler machen, dass man eigene Beziehungswünsche und Ideale da anlegt. Also ich glaube, jemand, der sich dann als 41-Jähriger einen 17-jährigen Partner sucht, der will auch gar keine Augenhöhe, der will dieses Machtgefälle, ne? Also man darf da nicht wenn man selber eben dieses Ideal hat, dass man einen Partner sucht, der auf Augenhöhe ist und der einen gewissen Stand im Leben hat, so, dann darf man das nicht als Naturgesetz auf andere auch übertragen. Es gibt eben auch die Menschen, die dieses Machtgefälle suchen und brauchen, so.
Ja, genau. Ja, passt auch gut ins Bild. Bianca ist gleich bei ihm eingezogen nach wenigen Wochen. Und nur wenige Wochen später haben sie sich dann auch schon direkt verlobt. Und wie gesagt, auf seiner Flucht gabelt er sie quasi in der Schweiz auf und sagt ihr natürlich, er war das nicht. Sie wollen ihm was in die Schuhe schieben. Nur weil er vorbestraft ist, ist er jetzt quasi das leichte Ziel für die Polizei, dass er da jetzt der Schuldige ist. Und sie glaubt ihm und hilft ihm und begleitet ihn auch auf seiner Flucht. Ja, sie flüchten dann nach Florida, USA. Und zuerst einmal halten sie sich recht bedeckt, aber wie man sich vorstellen kann, haben sie ziemlich schnell Geldprobleme. Bianca hat ja mit damals gerade 18 Jahren natürlich auch nicht wirklich viel Geld. Und so stehen sie halt schnell einmal vor dem Problem, wie geht's jetzt weiter? Jack beschließt dann eine Bekannte zu kontaktieren, die er aus dem Verlagswesen kennt, mit der er auch privat eben Kontakt hatte, und ruft diese an. Und glücklicherweise muss man sagen, als die mit Jack Unterweger telefoniert, bekommt ihr Chef das mit, dass sie da mit dem gerade flüchtigen Jack Unterweger telefoniert, interveniert und verständigt sofort die Behörden. Sie klügeln dann einen Plan aus, also die Angestellte, die eigentlich quasi ja Jack helfen sollte, wird dann auch überzeugt, dass sie den Behörden hilft. Und es wird dann ausgemacht, dass Jack einen Geldbetrag von 100.000 Schilling, das sind umgerechnet auf heutigen Wert ca. 16.000 Euro, bekommt im Gegenzug für ein Exklusivinterview mit dem Chef dieses Verlags eben. Und 5.000 Schilling Vorschuss sind dann vereinbart worden, die per Geldtransfer an ein Postamt in Miami hinterlegt werden sollten. Ja, Jack ist natürlich, wie wir schon besprochen haben, sehr intelligent, ist jetzt ihm klar, das ist jetzt eine riskante Situation für ihn. Es muss aber sein, er braucht das Geld, er kommt nicht aus und clever wie er ist, geht nicht er zum Postamt, sondern natürlich die Bianca wird zuerst vorgeschickt. Unterweger bleibt zwar in der Umgebung, also er hat sie im Blick, aber halt auf Abstand. Wie schon gesagt, es gibt diese Doku, wo Bianca selber auch sehr viel spricht und sie beschreibt diese Situation, finde ich sehr gut. Sie sagt nämlich, sie ist dahingegangen und vor dem Postamt war halt so ein Café und sie hat sich umgeschaut und da saßen lauter Männer wie im Klischee im Film mit Zeitungssonnenbrille, die so über die Zeitung gespäht haben und sie beobachtet haben.
Ja.
Richtig unauffällig natürlich in so einer Situation. Sie erkennt natürlich sofort, oh Scheiße, das ist eine Falle und versucht zu flüchten, wird aber sofort von den Behörden gestoppt und festgenommen. Und auch Jack erkennt natürlich sofort, verdammt, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu und versucht auch zu flüchten. Anscheinend ein Hollywood-mäßiger Fluchtversuch. Er hat circa einen halben Block weit geschafft, ist quer durch ein Restaurant gelaufen, hat versucht, da die Beamten abzuhängen, indem er Sachen runterwirft und den Weg quasi so blockiert, ist dann aber im Endeffekt auf einem Parkplatz von Einsatzkräften umstellt worden und in Gewahrsam genommen worden. Also am 27. Februar 1992 hat somit seine Flucht in Miami, Florida geendet und er ist festgenommen worden. Bianca ist dann noch befragt worden. Sie hat sich aber an sich ja nichts zu Schulden kommen lassen und somit ist sie dann auch gleich wieder freigelassen worden. Sie war nicht offiziell festgenommen, Und nur 2 Tage nach der Festnahme von Unterweger ist sie dann auch direkt nach Österreich zurückgekehrt und war dann auch sehr präsent in sämtlichen Klatschblättern, Zeitungen und hat sehr viele Interviews gegeben, kann man sich vorstellen. Genau, Jack Unterweger sitzt währenddessen weiterhin in Miami in Haft. Es sind ja auch Morde in den USA passiert, nicht nur in Österreich und Tschechien. Und somit beschließen die österreichischen Ermittler, sie reisen nach Los Angeles, um die Ermittlungsergebnisse auszutauschen mit den amerikanischen Behörden und da eben die Gemeinsamkeiten herauszufinden, damit sie auch diese Morde mit Jack Unterweger in Verbindung bringen können. Also mit seiner Recherchereise sind sie dann eben darauf gekommen, dass auch hier Todesfälle vorgekommen sind. Jack Unterweger sitzt währenddessen weiterhin in Miami, aber auf eigenen Wunsch wird er dann nach 3-monatiger U-Haft am 28. Mai 1992 zurück nach Österreich ausgeliefert. Vermutlich, weil in den USA bekanntlicherweise auch die Todesstrafe eine Option ist und das in Österreich natürlich nicht ist. Und somit hat er freiwillig seine Auslieferung beantragt. Also prinzipiell hätte USA nicht ausliefern müssen, aber in dem Fall dann kam er zurück nach Österreich. Er ist dann in die Justizanstalt Graz-Jacobini in Untersuchungshaft gekommen. Wie schon erwähnt, Bianca war währenddessen fleißig, hat sich in den österreichischen Medien präsentiert, war weiterhin die treue Verlobte. Also die Beziehung war weiterhin vorhanden, die Verlobung stand. Und sie beteuerte auch, dass sie fest an Jacks Unschuld glaubte und eben auch, dass das ein wahnsinniger Justizirrtum ist und ihm da was in die Schuhe geschoben wird. Sie hat ihn auch regelmäßig im Gefängnis in Graz besucht und auch telefoniert, also der Kontakt blieb. Bereits Ende Juni 1992, also nach einem knappen Monat in Untersuchungshaft, hat Jack Unterweger dann einen vermeintlichen Selbstmordversuch gehabt. Also vermeintlich ist halt die Frage, war es nur, um Aufmerksamkeit zu erreichen oder war wirklich die Intention, sich das Leben zu nehmen? Das ist nicht ganz klar. Und jetzt kommen wir zu etwas, was der Fabian vorher schon etwas angedeutet hat. Er wird nämlich nach diesem Selbstmordversuch Ende Juni von einer jungen Juristin kontaktiert, die namentlich sehr bekannt ist. Die heißt Astrid Wagner und ist ja gerade im österreichischen Raum, aber so wie es sich anhört, auch im deutschen Raum bekannt, sagen wir so. Nicht auf die beste Art und Weise bekannt.
Ja, durch den Fall Unterweger tatsächlich und weil ich sie vor 1-2 Jahren in einer Doku gesehen habe, wo es um eben dieses Phänomen geht, sich hingezogen fühlen zu jemandem, der im Gefängnis sitzt. Und da wird sie dann zu ihrer Beziehung mit Jack Unterweger befragt, denn die führen dann ja eine Beziehung. Und genau, und da schließt sich jetzt auch wieder der Kreis zu Josef Fritzl, was ich eben angesprochen habe, denn diese Dame hilft jetzt wohl Josef Fritzl dabei, sein Buch zu schreiben.
Soweit ich weiß, ist das sogar schon heraus.
Oder ist schon geschehen, also, ja. Das kann,
sie hat das quasi rausgebracht.
Genau, ja.
Ich glaube, das wird in den meisten Ländern ist das, glaube ich, so, Straftäter dürfen ja nicht von ihren Straftaten profitieren.
Genau.
Also er darf nicht mit dem Buch verdienen oder so. Und sie hat ein Buch rausgebracht, in dem er halt seine Seite schildert.
Ja, ich weiß nicht, ob es schon draußen ist. Auf jeden Fall ist es, es kann sein, ja. Es ist auch so maximal abartig, weil der sich ja auch, glaube ich, keiner Schuld bewusst ist. Und ich habe jetzt auch nochmal, es gab jetzt das erste Interview mit Harvey Weinstein, so seit seiner Verhaftung. Und der ist sich auch so gar keiner Schuld bewusst. Er sagt, das Einzige, was er falsch gemacht hat, ist, dass er seine Ehefrau betrogen hat. Und er sagt, da musste ich echt schlucken. Also wenn ein Mann eine Frau auf sein Hotelzimmer einlädt, dann ist ja klar, was passiert. Und die Frauen wussten alle, was passieren wird, wenn sie auf sein Hotelzimmer kommen. Und ich denke mir, okay, teilweise wussten sie es wahrscheinlich, weil es sich rumgesprochen hat, aber sie konnten sich's denken. Aber sie hatten halt auch irgendwie keine Wahl. Ne? Sie verfolgten einen Traum und einen Wunsch, eben was zu schaffen in Hollywood. Und
er hat seine Macht ausgenutzt.
Genau, und dass sie wussten, was auf sie zukommt, macht es ja nicht weniger ekelhaft. Ne? Also er ist da offensichtlich, davon mal ganz abgesehen, aber auch es nimmt ja auch diese Abartigkeit nicht weg. Ne? Und er ist sich da gar keiner Schuld bewusst offensichtlich und beharrt darauf, dass man wusste, worauf es hinausläuft. Und ich frage mich, wie einem so dieses dieses Schuldbewusstsein fehlen kann, wie man so ein Stück Scheiße sein kann, dass man das nicht sieht, dass es trotzdem schlimm ist, was man getan hat, weißt du? Also
Ich glaube, uns
Wahnsinn.
als Menschen mit Moral und gewissen, ja, Vorstellungen, was richtig und falsch ist, man kann sich da Gott sei Dank nicht reinversetzen.
Ja, das stimmt. Ich habe auch gerade in dem Zoom-Fenster, als ich gesagt habe, er ist sich keiner Schuld bewusst. Ich habe so dein angewidertes Gesicht gesehen. Du konntest das auch nicht verbergen, dass du das, was du dazu denkst. Ne? Und ich glaube, so habe ich auch ausgesehen, als ich diesen Artikel gelesen habe. Es ist wirklich, man kann es sich nicht vorstellen. Ne? Und
Ja,
jetzt schlage ich den Bogen zurück. Man kann sich auch nicht vorstellen, dass sich dann so eine Frau in Jack Unterweger verliebt.
nee, das kann man nicht. Ich glaube, so bei Harvey Weinstein ist es einfach auch so, dass der so in dieser krassen Erfolgs-Hollywood-Bubble gelebt hat, dass er so für ein normales Leben und für normale Moral vielleicht gar nicht mehr, gar kein Gespür für hat. Weißt du? Das ist, glaube ich, die Situation. Deswegen können
Ich
wir das
glaube
so
auch, ich
wenig
glaube.
nachvollziehen, wie es ihm so geht, ne? Das ist ja letztendlich
Ja,
das Ding.
ich glaube, das Ding ist halt auch, dass dieser Apparat, dieser Macht- und Missbrauchsapparat von so einem Harvey Weinstein, der wurde über sehr, sehr viele Jahre von sehr vielen Menschen ja gedeckt. Also ich
Toleriert,
meine,
ja.
viele, viele Menschen haben das mitbekommen und Mitarbeiter, weiß ich nicht, die Schauspieler, es hat sich rumgesprochen, es wurde toleriert und ich glaube, das hat ihm auch so einen Anschein von Legitimität gegeben und er verkennt, dass das einfach auch diese Machtdynamik war. Man hat sich nicht getraut, was zu machen, aber dass nichts gemacht wurde, hat ihm dann den Anschein gegeben, es ist okay, was ich tue. Weißt du, was ich meine?
Ja,
Auch
noch
so eine
mehr. Also
ganz.
er hatte die Legitimierung eigentlich auch dadurch, dass er unantastbar war in seiner Machtposition. Er war
Das meine ich ja. Er
narrenfrei.
hat, er hat,
Ja.
er hat, er hat den Blick vielleicht dafür verloren, dass er unantastbar war, weil er Macht hatte und
Genau.
dachte dadurch, dass nichts passiert, das ist nicht schlimm, was ich mache, oder das ist normal, was ich mache. Aber dass das vollkommen gegen jede Moral verstößt und vollkommen ekelhaft ist,
Das
das
ist
ist
ja
dann
das.
wahrscheinlich irgendwann in seiner Welt gar nicht mehr klar gewesen.
Ja, eben. Und das ist natürlich das Kranke dabei, halt, dass man hier sind wir natürlich ein bisschen bei Epstein auch, ne, dass man halt, dass es so diese Elitenzirkel gibt, die sich ihre eigenen Gesetze machen.
Da gibt es keine Gesetze, Geld
Da gibt
ersetzt
es keine
das.
Gesetze, ja. Und da sind wir, das ist so ein Thema, was ich gerne demnächst mal bei Stockbrot besetzt besprechen möchte. Das ist so mal so als kleiner Denkanstoß, wie weit haben wir uns seit dem Mittelalter als Gesellschaft entwickelt, wenn man so sieht, so das Mittelalter, oder wir gucken so zurück darauf und wir denken so, ah, krass, da wurde so alles vom Adel beherrscht, der Adel hat gemacht, was er wollte. Das Volk war quasi nur so als Zahlvolk da und um irgendwie dem Adel den Arsch zu wischen und um in Kriege zu ziehen, sind wir heute so viel anders. Weißt du, es ist dieser Geldadel, der über uns herrscht, ist das nicht noch viel schlimmer als damals? Und sind wir nicht genauso Schafe, die in so einem System gefangen sind und solche Leute machen, was sie möchten? Ne? Das ist,
Ja, da braucht man
aber,
sich eh nur Trump anschauen, wenn man
ja,
sich anschauen will,
bestes Beispiel.
machen eh, was sie wollen und Konsequenzen gibt es nicht, wenn du Geld hast.
Ja, bestes Beispiel, definitiv.
Ja, sehr
Aber
spannendes Stockbrot-Thema auf jeden Fall. Ja,
zurück zu Frau
bin
Wagner
ich
und
mal
Jack
gespannt.
Unterweger.
Ja.
Genau, also wie gesagt, Astrid Wagner hat Jack Unterweger nach seinem Selbstmordversuch kontaktiert. Sie hat ihm einen Brief geschrieben, um ihm quasi mitzuteilen, es gibt Leute, die an seine Unschuld glauben und er ist nicht alleine und er soll durchhalten und quasi ihm, sie stärkt ihm den Rücken, so in die Richtung. Sie hat auch zu der Zeit in Graz gewohnt, nur ein paar Straßen von der Grazer Justizanstalt entfernt. Und so hat sich ein immer stetigerer Kontakt entwickelt, zuerst nur brieflich und dann schließlich auch, dass sie ihn wirklich in Haft besucht hat. Zu dem Zeitpunkt war auch Astrid noch in einer Langzeitbeziehung. Nach dem ersten persönlichen Kennenlernen mit Jack Unterweger hat sie diese allerdings beendet. Das erste persönliche Treffen hat übrigens anscheinend nur 15 Minuten gedauert. Das hat anscheinend gereicht, um eine jahrelange Beziehung zu beenden.
Da würde ich als
Und
Ex-Partner auch denken, vielen Dank, ey. Also, dass du nach einer Viertelstunde mit so einem Psychopathen in der Zelle dann alles wegwirfst, ne? Herzlichen Glückwunsch. Aber gut.
ja.
Das
Jetzt
konnte ich
wünsche ich
dir
ihr
nur wirklich
wahrscheinlich
nicht
Good
geben.
Riddance. Gut, dass ich die los bin, aber in der Situation sicher bitter. Genau. Und wir
Ja.
dürfen natürlich nicht vergessen, Jack Unterweger ist weiterhin verlobt mit Bianca. Also auch er ist hier untreu. In der Doku, die ich eben geschaut habe, kommt auch Astrid Wagner persönlich vor. Und da hat sie ein Zitat oder sie hat etwas gesagt, was ich gern zitieren würde, weil mir da wortwörtlich die Kinnlade runtergefallen ist bei dieser Aussage, weil es so weltfremd einfach ist. Und das ist bitte jetzt als erwachsene Frau und nicht mit Anfang, Mitte 20 damals. Da sagt sie nämlich, eifersüchtig auf Bianca war ich eigentlich nicht, weil ich wusste, Jack gehört sowieso bald mir.
Oh, ouch.
Also, ja, sagt sehr viel über sie.
Crazy, ja, auf jeden Fall.
Ja, yeah, ganz, ganz schräg, so eine Aussage zu tätigen. Ja, ihre Loyalität ging sogar so weit, wie gesagt, sie war ja junge Juristin dann zu dem Zeitpunkt. Sie hat dann sogar mit Jack unterwegs als Verteidigerteam zusammengearbeitet, was natürlich für massives mediales Aufsehen und Kritik gesorgt hat. Und das habe ich vor der Recherche nicht gewusst. Ihr Ausbildungsrichter leitete nämlich den Prozess.
Ach, krass, und ja.
Da war natürlich ein extremer Interessenskonflikt vorhanden. Also da war halt natürlich die Sorge, dass das passieren könnte. Und sie ist auch sehr öffentlich und sehr leidenschaftlich für die Verteidigung unterwegs eingestanden. Und deswegen ist sie auch schließlich von ihrem Dienst an Gericht abgezogen worden von diesem Fall, damit man die Unabhängigkeit des Verfahrens eben nicht gefährdet. Also sie hat sich da auch auf ihrer beruflichen Ebene da in den Unterweger-Fall hineinbegeben. Genau. Wie gesagt, Jack Unterweger ist theoretisch oder praktisch noch immer verlobt. Die Beziehung zu Bianca ist zwar etwas abgekühlt während der Inhaftierung, sie besteht aber weiterhin noch. Und kurz vor Beginn des Prozesses bekommt Bianca mal wieder einen Brief zugestellt von Jack Unterweger. Allerdings war dieser nicht für sie gedacht, sondern für Astrid. Das heißt, die Briefe wurden vertauscht. Und als sie das gelesen hat, Jack Unterweger hat da anscheinend ziemlich über sie gelästert im Brief für Astrid. Und das war dann endgültig der Punkt, wo sie gesagt hat, jetzt reicht's. Und dann die Beziehung und die Verlobung beendet hat.
Mich hätte es ja mal interessiert, wie Astrid reagiert hätte, wenn es andersrum gewesen wäre.
Anscheinend sind sie ja vertauscht worden. Also anscheinend hat jede den Brief der anderen bekommen.
Ja, aber es wurde ja über... Astrid hat ja den Brief bekommen, der quasi für, wie heißt sie, Bianca war, ne?
Bianca, genau.
So, ne? Und es wurde über Bianca gelästert, nicht über Astrid, oder?
Ja, also in dem Brief, der für Astrid gedacht war, wurde über Bianca gelästert.
So, ja, genau,
man
so
rum. Ich weiß jetzt nicht, was in dem anderen Brief drinnen stand, den Astrid dann bekommen hat.
Ja, dann so rum, genau. Und das meine ich eben. Das wäre halt spannend gewesen, wenn Astrid einen Brief für Bianca ursprünglich bekommen hätte, in dem über Astrid gelästert worden wäre, weil das wäre, glaube ich, also gerade so was dieses Selbstverständnis, die Selbstwirksamkeit und auch dieses offensichtlich massive Ego von Astrid hier betrifft, total spannend, wie sie dann reagiert hätte.
Ja, da ist zumindest nicht klar überliefert, ob in Astrids Brief, also dem für Bianca gedachten, auch ähnliche Inhalte waren überliefert, ist halt quasi von dem Brief, den Bianca dann erhalten hat. Und Gerüchten zufolge war das auch nicht ein Versehen, sondern der Untersuchungsrichter, der sämtliche Briefe unterwegs vor dem Versenden natürlich Kontroll lesen muss, hat anscheinend diese absichtlich vertauscht, weil er das eben schlimm gefunden hat, dass der Unterweger da quasi zweigleisig gefahren ist und mit beiden diesen Frauen spielt und er sich gedacht hat, einmal getauscht und das Problem mit den zwei Frauen hat sich erledigt, was ja dann bis zu einem gewissen Grad auch so war, weil übrig geblieben ist dann halt noch Astrid. Am 20. April 1994 startet dann der Prozess von einem Grazer Geschworenengericht und die Summe der Beweise, wir haben es eh im Verlauf schon ein paar erwähnt, ist natürlich erdrückend. Zusätzlich zu dem Modus operandi und der Nähe zu den Tatorten ist es auch so, dass bei einer Hausdurchsuchung Ermittler in Unterwegers Wohnung einen roten Schal gefunden haben und dessen Faser stimmen mit den Fasern auf der Kleidung eines der Opfer überein. Mit dem von Heidemarie H. aus Bregenz. Das war, kurze Erinnerung, wo die Lesung stattgefunden hat, was wir vorher schon erwähnt haben. Und die Ermittler haben außerdem alle 6 Autos, die sich Jack seit seiner Entlassung gegönnt hat, wieder aufgespürt. Also die sind mittlerweile verkauft worden und so weiter, aber sie haben alle wieder aufgespürt und haben auch diese kriminaltechnisch untersucht. Und tatsächlich haben sie auf einem Autositz eines seiner BMWs ein Haar gefunden, was der ermordeten Frau in Prag, Blanka B., zugeordnet werden hat können, was dann natürlich eine eindeutige Verbindung war. Und auch hier haben wir wieder ein erstes Mal. Zum ersten Mal in Österreich ist ein DNA-Gutachten in diesem Fall vor Gericht zugelassen worden.
Ja.
Genau. Ja. Mitte der 90er Jahre hat es dann erst so richtig angefangen mit DNA.
Was für ein Riesenzufall, dass man dieses Haar noch finden konnte, ist ja dann auch wirklich untypisch. Ja. Also gebrauchte Wagen werden ja in der Regel so aufpoliert und irgendwie, weiß ich nicht, gesaugt, gewischt, was auch immer, ja, dass sie einigermaßen noch okay aussehen. Aber dass dann Haar liegen bleibt, schon echt untypisch. Und ich finde das auch total spooky, wenn du dann so ein Auto besitzt, in dem dann irgendwie Menschen vielleicht umgekommen sind oder wie auch immer bewegt wurden, die irgendwie später zu Opfern wurden. Total unheimlich.
Gerade wenn man sich denkt, Blanka B. war das allererste Opfer, also was bekannt ist, nach seiner Freilassung. Also das war bereits im Herbst 1990.
Ja.
Der Prozess jetzt findet fast 4 Jahre später statt. Also ein Wahnsinn, wie du sagst, dass da noch was gefunden wurde.
Total.
Ja, absolut.
Auch Bianca, also seine Ex-Verlobte, hat beim Prozess als Zeugin ausgesagt und hat so von der Beziehung erzählt. Und auch hier war wieder ein gewisses Verhalten. Musste dann doch erkennbar bezüglich der Gewalt gegenüber Frauen. Also er war auch ihr gegenüber gewalttätig in der Beziehung und er hat sogar versucht, sie in die Prostitution zu zwingen. Also auch hier wieder die Verbindung zum Rotlichtmilieu.
Ja, und interessant, denn das war ja am Anfang, hatte er ja auch so Vorstrafen wegen Diebstahl und auch wegen so Zuhälterei so ein bisschen. Ne? Also da auch so ein Lebensmodell, aus dem er nicht rauskommt, dass er das legitim findet, seinen Lebensstandard dann zur Not darüber zu finanzieren, dass er Frauen Körper verkauft. Ne?
Ja, da sind wir wieder bei. Das sind nur Dinge, die ihm in seinem Leben weiterhelfen.
Genau, und Fußnoten in seiner Geschichte. Ja, genau. Mhm. Ja.
Es ist auch ein FBI-Ermittler und Profiler aus den USA eingeflogen worden, der im Zuge auch dieser Aufarbeitung mit den amerikanischen Fällen quasi mitermittelt hat. Und der als Spezialist im Gebiet der Serienmörder damals galt, das war ja in Österreich ein noch recht unbekanntes Phänomen und da ausgesagt hat. Und was auch sehr spannend war, es wurde ein Knotengutachten erstellt, wo eben sowohl die Gemeinsamkeit der Materialien als auch die Art der Knoten verglichen wurde. Und der Knoten war sehr ungewöhnlich gemacht, also gerade bei den BHs. Ist er quasi immer von, ich glaube, es war von links geknotet worden, was schon sehr ungewöhnlich war und immer auf dieselbe Art und Weise, also nicht nur der Knoten selbst, sondern auch welche Teile wie verwendet wurden, was natürlich dann sehr, sehr auffällig ist.
Ja.
Und deswegen wurde dieses Knotengutachten auch als Fingerabdruck ähnlicher Beweis angesehen, weil das eben so wahnsinnig ungewöhnlich war.
Was?
Am letzten Prozesstag hat Astrid Wagner dann Jack Unterweger nochmal in der Untersuchungshaft in Graz besucht und da ist es das erste Mal zu einem Kuss gekommen. Also es war vorher zwar auch eine Affäre, aber nicht körperlich. Und sie bezeichnet bis heute das als Kuss ihres Lebens und als elektrisierend. Ja, muss man nicht verstehen.
Nee, kann man nicht verstehen, definitiv nicht. Also wir hatten das ja auch bei der Folge mit dem Maschsee-Mörder und so, wenn man halt weiß, was dieser Mensch getan hat und dass sich die Gewalt auch gegen eben Frauen gerichtet hat, ne? Dann als Frau da so die Nähe zu suchen und so eine Zuneigung aufzubauen. Ich glaube, bei da spielt dann ganz oft so ein romantischer Gedanke eine Rolle, so ich kann diesen Menschen retten. So, ja, der ist gar nicht so, der ist gar nicht so schlimm.
Ich kann den vielleicht auch beherrschen ein Stück weit, ne? Also im Sinne von, so ich kann mit diesem, mit seinem wilden Charakter umgehen. Ich kriege das irgendwie gedrosselt oder so.
Genau. Vielleicht auch ein Stück weit so die Anziehung des Gefährlichen, ne?
Mit Sicherheit.
Und wie gesagt, in einer Doku, die ich gesehen habe, da wurde dann darauf hingewiesen, dass es für viele Frauen, dass diese Frauen halt so eine Art Beziehungsstörung haben und auch so eine Art Kontrollsucht und dass es für die einfach super beruhigend ist zu wissen, der Partner ist im Gefängnis. Man weiß so, man muss den nicht teilen, es gibt keine Konkurrenz, man weiß immer zu jeder Zeit, wo der ist kontrollierbar, weißt du, was ich meine? Also,
ja, also ich meine,
das ist so ein ganz seltsamer Cocktail, der da eine Rolle spielt, glaube ich.
Da gibt es sogar ein Interview mit Astrid Wagner, wo sie eben so quasi sagt, unsere Beziehung war ja perfekt. Jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, war er perfekt hergerichtet, hatte nur Zeit für mich und einfach komplett natürlich hast du keine
Probleme. Genau.
Also natürlich streitest du dich nicht über den Abwasch oder wer den Müll nicht rausgebracht hat.
Ja,
logisch.
Genau. Aber so eine vollkommene Verleugnung auch der Realität, ne? Weil du halt in so einer Bubble lebst, die ja total entrückt ist vom normalen Leben. Ne? Und ich glaube, dieses Zitat, was du gerade gebracht hast, hat sie, glaube ich, auch in dieser Doku formuliert, die ich gesehen habe über dieses Phänomen von Frauen, die sich in Leute verlieben, die im Gefängnis sitzen. Da hat sie auch sowas gesagt und da sitzt man halt so als normaler Mensch vom Fernseher und hat so Facepalm die Hand auf dem Kopf und kommt da gar nicht mehr, also denkt sich so, was redest du da, ne? Aber ja, das ist ihre Realität halt.
Ja, am Mittwoch, dem 29. Juni 1994, ist es dann schließlich soweit. Nach 32 Prozesstagen wird das Urteil gesprochen und die Geschworenen entscheiden, dass Jack zu lebenslanger Haft ohne Bewährung diesmal verurteilt wird. Allerdings wegen neunfachen Mord. Kurze Erinnerung, es waren 11 Tötungen, die ihm angelastet wurden. Aber bei zwei davon, bei Regina P. und bei Beate M., konnte aufgrund vom schlechten Zustand, in dem sich die Körper beim Auffindezeitpunkt befunden haben, nicht genug eindeutige Beweise gefunden werden, dass man das hundertprozentig ihm zuordnen konnte. Also viele dieser Charakteristika, die wir jetzt eben besprochen haben, waren da nicht mehr klar aufweisbar und deswegen wurden nur 9 davon als definitiv nachweisbar beurteilt. Genau. In der Nacht nach dem Urteil ist dann allerdings so, dass Jack Unterweger in seiner Zelle im Gefängnis Graz-Kalau dann Suizid begeht. Um 4 Uhr morgens wird er tot in seiner Zelle aufgefunden. Er hat sich erhängt mit Schuhbändern und der Kordel von seinem Trainingsanzug und ironischerweise, das wird auch oft als das letzte Geständnis gesehen, hat er hierbei genau denselben
Knoten,
Knoten wie bei
ja.
seinen Opfern verwendet, den Henkersknoten.
Das war abzusehen, ja.
Ja, auch folgerichtig, dass er auf dieselbe Art und Weise aus dem Leben scheidet wie seine Opfer, auch ein bisschen auch so eine karmische Fügung, ne?
Ja, ich würde aber auch sagen, so ein bisschen die Cyan-Kali-Kapsel, die er mit sich rumgeschleppt hat, weil er genau wusste, wie es geht. Den Plan hat er wahrscheinlich längst geschmiedet.
Ja, klar, natürlich.
Ja, er entzieht sich eigentlich dann. Ja.
Ja, er wusste ja, wie es ist, im Gefängnis zu sitzen, lange Zeit, und hat sich dann wahrscheinlich gedacht, das mache ich nicht nochmal, zumal hier jetzt einfach keine Möglichkeit bestanden hätte, nochmal frühzeitig rauszukommen, nochmal alle zu täuschen, nochmal das hinzulegen, was er ja schon mal hingelegt hat. Naja, er wäre im
Das
Gefängnis
wäre
so oder
kein
so
zweites Mal.
gestorben.
Ja, das wäre kein zweites Mal
Ja.
gegangen. Es war also für ihn sozusagen ein Lotto-Jackpot, dass er überhaupt da rausgekommen ist. Und dann noch auf diese Weise, ne, dass er prominent wurde, dass sein Ego bestärkt wurde, dass er prominente Freunde hatte, ne, irgendwie, die ihm da irgendwie freigesprochen haben, die dazu geführt haben und auch das bestärkt haben, ihn da frühzeitig zu entlassen und, ne?
In den
Ja.
2 Jahren, die er in Freiheit war, hat er in Saus und Braus gelebt.
Genau das, Schickeria.
Ja, jetzt noch ein kurzer, na, also es gibt jetzt noch ein bisschen was nach seinem Tod. Es ist noch nicht ganz vorbei, weil das Verfahren ist aufgrund seines Todes nie rechtskräftig geworden. Die Berufungsfrist war noch nicht verstrichen und dementsprechend ist das Urteil eigentlich nicht rechtskräftig. Das heißt, Jack Unterweger ist nicht ein Serienmörder. Nicht laut dem Recht, weil offiziell ist er nur für den einen Mord an Margret Schäfer verurteilt worden. Das fand ich eine sehr schräge Zusatzinfo, wenn man sich bewusst macht, wie viele Menschen der getötet hat, aber er ist kein Serienmörder laut Definition.
Das ist doch verrückt.
Das ist in der Tat, seltsam. Also offiziell ist das nicht. Ich meine, er
Genau.
gilt natürlich überall. Jeder, der den Namen kennt, bringt den halt damit in Verbindung. Aber ja, was?
Rein rechtlich gesehen ist es nicht.
Genau.
Ja.
Crazy.
Ja. Ja, wir haben jetzt eh vorher schon ein bisschen über Astrid Wagner dann noch geredet. Die hat auch nach seinem Tod, ich sag mal, sein Andenken genutzt, um ihre Karriere da zu kickstarten. Sie ist mittlerweile eine der bekanntesten Strafverteidigerinnen Österreichs. Sie ist noch immer tätig als Anwältin. Und sie ist, wie schon besprochen, dafür bekannt, oft Täter zu vertreten, die sehr medienwirksame und sehr grausame Verbrechen begangen haben, also viele Mörder. Und eben, wie gesagt, eines der bekanntesten Beispiele ist Josef Fritzl. Den hat sie jetzt nicht im Hauptprozess verteidigt, wo es um seine Verurteilung gegangen ist, sondern jetzt, wo es um seine Haftentlassung bzw. Verlegung gegangen ist. Ich weiß nicht, ob das bei euch in Deutschland so Thema war. In Österreich ging das richtig viel durch die Medien. Dadurch, dass er schon so alt ist, war quasi die Aussage, es soll eine Verlegung in ein Nicht-Hochsicherheitsgefängnis existieren oder sogar eine vorzeitige Entlassung. Und das ist Gott sei Dank
Ja.
alles nicht durchgegangen.
Es wurde hier darüber berichtet, aber nicht so groß natürlich wie bei euch wahrscheinlich, ne? Ich denke dann da auch immer so, ich denke, was an die Frechheit dieser Forderung, ja, Also er hätte ja, wenn er nicht aufgeflogen wäre, hätte er seine Tochter ja auch nicht verlegt in eine humanere Unterkunft, ja. So, dann würde die immer noch in diesem Keller sitzen wahrscheinlich. Und dann erdreistet sich dieses Arschloch. Also, sorry, ich könnte mich schon wieder in Rage reden. Fanta-Flasche, ich bin jetzt still schon wieder. Das ist.
Ja, aber genau
Fanta-Flasche. deswegen habe ich Josef Fritzl nicht als Fall heute gewählt, weil ich da selber mich auch so aufregen kann darüber. Also das war für mich ein Fall, wo erstens mal schlägt er ziemlich auf den Magen und ja, da kommt man einfach aus den Ärgern nicht raus. Das ist einfach, ja,
Ja, da ist die Stimmung dann im
nicht
Keller nach
ein
dem
netter
Fall. Das
Fall.
ist, ja, das ist
Ich
richtig.
meine, Unterweger ist auch kein netter Fall,
Ja, ich
aber
wollte
in
gerade sagen,
Spanien.
es könnte jetzt auch keine
Nee, nee,
Freundesfolge machen.
aber das ist schon auch ein anderes Kaliber, ne, weil Fritzl halt so viele Tabus bricht einfach.
Ja. Also mich hat jetzt hier Unterweger teilweise auch an Brian Koberger erinnert, was so sein Verhalten betrifft, diese Rückfragen zu stellen und Leute zu interviewen, um für sich weitere Infos zu bekommen. Also gerade in der Zeit, wie er dann
Sehr
prominent wurde,
analytisch.
ne, und dann so analytisch unterwegs war, genau.
Ein interessanter
Ja, total.
Vergleich, ja. Ja, also faszinierende Figur auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch heute viel Neues gelernt, was ich nicht wusste tatsächlich. Wie gesagt, einfach so die schiere Zahl der Opfer. Ich wusste, also von Blanka wusste ich von dem Fall in Hessen und ich dachte, der habe tatsächlich nur in den Staaten dann gemordet. Das hatte ich auf dem Schirm, aber diese anderen Frauen in Österreich, die habe ich bisher so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Auch, dass der verlobt war ja, mit einem Kind tatsächlich, um es mal beim Namen zu nennen, hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Ja, crazy.
Und man muss
Also
auch
es war
sagen,
dann
Entschuldige, Nina.
du ruhig.
Nee, mach du ruhig erst.
Ich wollte jetzt nur noch in was anderes übergehen, also
Ich eigentlich auch.
du
Ich wollte
gerne
nämlich sagen,
zuerst.
dass es
Achso.
halt nochmal, also Fabian hätte den mit Sicherheit auch ziemlich cool präsentiert, so wie immer, aber es ist einfach nochmal authentischer, wenn du das so mit deinem österreichischen Dialekt machst, weißt du, und
Voll,
das ist dann richtig
voll.
cool. Also ich bin jetzt hier so richtig drin.
Ja,
Freut
das ist
mich.
so.
Freut mich. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen so, wie gesagt, wir haben jetzt schon angesprochen, Astrid Wagner nach dem Tod. Es hat sich aber auch juristisch ein bisschen was geändert nach dem Tod, beziehungsweise allgemein nach dem Fall Unterweger. Es sind natürlich viele Stimmen laut geworden, wie das überhaupt passieren hat können. Es ist sehr viel hinterfragt worden, wie das sein kann, dass nur weil die Kulturszene da einen Wunsch äußert, quasi alle Warnsignale über Bord geworfen werden. Und heute sind Gott sei Dank und natürlich viel strengere Auflagen für die Entlassung aus der lebenslangen Haft. Also weiterhin ist nach 15 Jahren prinzipiell möglich. Aber es gibt halt viel strengere psychologische und psychiatrische Gutachten, die erstellt werden müssen. Es gibt standardisierte Testverfahren, wie zum Beispiel zur Feststellung von Psychopathie, die angewendet werden, um manipulative Täter zu entlarven. Und es werden mehrere Gutachten erstellt, nicht nur einer. Ein Arzt oder ein Psychiater, der da seine Aussage tätigt, um einfach Fehlprognosen zu minimieren. Und allgemein auch der Maßnahmenvollzug und die Nachbegleitung war dann ein riesiges Thema, weil im Endeffekt war der frei und konnte machen, was er wollte. Es hat kein Nachspiel nach der Haftzeit gegeben und das ist mittlerweile Gott sei Dank auch anders. Also heutzutage ist einfach die Sicherung der Öffentlichkeit eindeutig an vorderster Stelle und nicht mehr so der Resozialisierungsaspekt und die therapeutische Heilung des Täters. Und eben da ist mit der Nachsorge mittlerweile natürlich viel besser, mit Bewährungshilfen, mit spezialisierten Einrichtungen, mit verpflichtenden Terminen, die man wahrnehmen muss und so weiter. Genau, also da hat sich Gott sei Dank auch ein bisschen was getan. Aber ja, er war einer der ersten international agierenden Täter und eben auch sehr medial begleitet. Und am Ende bleibt eigentlich eh, wie wir gesagt haben, nur zurück, dass der mit seinem Charme und seiner manipulativen Art einfach Gesellschaft und Justiz getäuscht hat und seine Karten immer so gespielt hat, dass er im Endeffekt die Oberhand behalten hat. Also er wusste schon, wie er sich das auslegen muss.
Ja, das hast du auf jeden Fall schön zusammengefasst und schön erklärt. Jetzt nochmal so in dieser kurzen Zusammenfassung. Auf jeden Fall auch interessant, dass Unterweger so ein international agierender Serientäter ja auch ist. Das hat man ja auch nicht so oft. Also Bei manchen gibt es so den Verdacht, da hatten wir auch in der Jack the Ripper-Folge drüber gesprochen, dass da so der Verdacht besteht, dass die Morde aufgehört haben, weil der ausgewandert sein könnte, beispielsweise, und es dann auch in Amerika vergleichbare Morde gab. Aber das ist so Jack Unterweger, lustig auch Jack, einer der wenigen, wo halt wirklich bekannt ist, dass die so international aktiv waren.
Genau, und einer der ersten eigentlich, wo das auch so aufgekommen ist, auch wo es überhaupt möglich war mit offenen Grenzen und so weiter.
Ja, auch absoluter Wahnsinn, dass der es dann überhaupt noch mal geschafft hat, als er eigentlich verhaftet werden sollte, sich dann noch mal nach Miami abzusetzen. Also quasi als gesuchter Mann. Gut, da gab es noch nicht so Internet und Vernetzung. Da war es wahrscheinlich noch nicht so schnell, da alle Stellen zu informieren. Ne? Aber dass das dann
Ja.
überhaupt noch mal geschafft hat, das Land zu verlassen, so oder den Kontinent zu verlassen, ist auch crazy.
Ist total crazy.
Ja,
Wird es
wird
heutzutage
heutzutage, Gott
wahrscheinlich,
sei Dank.
genau, wird es heutzutage nicht mehr so einfach geben. Wahrscheinlich, wir wissen es nicht, ne? Aber es ist halt auch so ein 90er-Ding, ne?
Ja.
Ja, klar.
Ja.
Ja, perfekt. Also perfekt vorbereitet, perfekt vorgetragen. Natürlich, wie Daniel schon gesagt hat, mit dem Dialekt dann noch so den heimischen Anstrich gegeben. Also optimal, so, ja.
Ja, wo wir
Ich
gerade
hoffe,
bei.
man hat es gut verstanden.
Wo wir perfekt, ja, perfekt. Keine
Wo wir
Angst,
gerade bei
also.
dem Tipp sind, so eine kleine Songline oder bei dem Tipp, siehst du, ich bin auch schon müde bei dem. Ich will gerade die Brücke schlagen, so. Ja, also eine Songtextline lautet: Sie rauchen vor dem Club 9 Zigaretten. Diese Party kann nur Hits der 9 Zigaretten. Normalerweise liefert sowas der gute Kollega, ja. Aber an dieser Stelle ist es ein österreichischer Künstler. Ich habe eben schon gesagt, ich habe meine österreichische Woche jetzt durch Zufall. Ich war die Woche bei Rian. Das ist jetzt eine abrupte Bremse, ich weiß. Fabian, sagt er dir irgendwas?
Habe ich noch nie gehört, nein.
Wirst du wahrscheinlich nicht
Was?
mögen. Ich sag's ganz ehrlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dir die Musik Spaß macht. Vielleicht doch, und ich vertue mich da. Ich habe keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel mit Serhat auch festgestellt, dass wir eine große Liebe teilen, nämlich die 80er-Mucke. Also möglicherweise hast du da auch wie sagt man, diese Guilty Pleasures, ja. Also auf jeden Fall. Ich finde den mega. Es passiert so viel Schlimmes auf der Welt und da bin ich einfach dankbar. Und das ist so mein One Love der Folge, gleichzeitig verbunden mit einem Track der Woche, dass es Künstler gibt, die einfach gute Laune machen. Ich
Ja,
bin
auf jeden
einfach
Fall
komplett
gibt
so auf
es.
positive Vibes getrimmt. Und er ist halt einfach für mich ein Multitalent, der ein begnadeter Musiker ist, irgendwie lustig ist, der ist irgendwie so ein Mix aus Clouseau und Die Doofen. Weiß nicht, Nina, ob du die noch kennst. So,
Nein, die Doofen kenne ich nicht, aber der Name ist
die kennst du
super.
nicht, ja, so Olli Dietrich und so. Und der schafft es halt irgendwie, positive Stimmung zu verbreiten. Und das fand ich halt irgendwie richtig, richtig gut. Passenderweise zum Thema Narzissmus, was uns ja irgendwie jetzt hier auch begleitet hat, ist, also er ist eben Österreicher und hier haben wir irgendwie die Verbindung. Er hat ein Lied, das heißt Narzissmus-Walzer. Das ist gar nicht so mein Favorite-Lied, aber da geht es eben um Narzissmus und Liebe zu sich selbst. Ansonsten ist, glaube ich, so mein Lieblingslied von ihm: Ich bin kein Arzt. Also wirklich sehr, sehr lustig.
Ja,
Verwandtschaftstreffen
vielleicht
ist
ein
auch richtig
großartiger
lustig.
Künstler.
Vielleicht höre ich mal rein, wobei natürlich, also allein diese Beschreibung, eine Mischung aus Clouseau und den Doofen, das ist so abwegig, das kann nur gut sein. Wobei Clouseau, ach Gott, ja, nee, ich höre mal rein, ich weiß es nicht, ja, ich gucke mal.
Fabian, gib dem Ganzen eine Chance. Du hast doch selbst gesagt, so Hip-Hop ist immer so negative Mucke. Gehört dir sowas mal an? Echt? Viel öfter.
Nee, möchte ich nicht so gerne.
Also ich hatte richtig Spaß gehabt. Das war super.
Ja, das freut mich für dich. Ich sehe das dir auch an, dass du Spaß hattest. Ich nehme das hin. Ich weiß das zu schätzen. Ich freue mich sehr für diese Erfahrung, die du hattest. Aber so, ich, weißt du, man muss manche Dinge nicht selber erleben, um zu wissen, dass sie einem nicht gefallen.
Probieren kann man
Entschuldigung,
es ja.
war da was?
Ich werde es, ja, ich habe es einfach gekonnt ignoriert. Ich werde es versuchen, gleich zum Einschlafen werde ich mal ein Lied Rian hören und mal gucken, was du da.
Sind fiese Ohrwürmer
Ja. Aber
mit
der ist
deinem
schon wahrscheinlich so
Riffgefänge.
ein Riesenstar in Österreich, oder? Wie
Wie
ist
bitte?
das? Ist er so ein Riesenstar in Österreich? Wie ist das?
Riesenstar nicht, aber also gerade Verwandtschaftstreffen, seit
Mega
das
Lied.
rausgekommen ist, wird das rauf und runter gespielt im Radio. Also ich finde es super cool, aber es ist leider totgespielt. Man kann es nicht mehr hören.
Ja, das verstehe ich, das verstehe ich total.
Weil es so viel überall war. Aber es macht halt, wie du sagst, super Stimmung.
Ja.
Ist einfach...
Ja, und halt
ja,
auch...
Da merkt man einfach, der hat selber Spaß dabei.
Der hat voll Spaß dabei und der ist halt ursympathisch. Ne? Der hat irgendwie auf der Bühne sich ungefähr 17 Mal dafür bedankt, dass er auf der Bühne stehen darf. So, ne? Und das finde ich halt
Kennst
irgendwie...
du von ihm...
Sehr sympathisch.
Also ich weiß nicht, ob er das mittlerweile noch macht, aber da habe ich ihn so das erste Mal gesehen, da ist er mit einem Video viral gegangen, wo er ein Ziegenlied macht. Macht er das noch?
Das hat er auch gebracht, ja.
Das ist genial.
Ja,
der macht
lustig.
Eine Ziege nach und das ist so on point. Und es
das
ist,
macht er live genauso, ne?
Und eben, ich kenne das Video und es ist unglaublich, es ist so faszinierend. Der singt und dann haut er mitten im Lied dieses Ziegengeräusch raus und du denkst dir nur, Wie kann man das einfach auf Knopfdruck und dann aber wieder in die Singstimme ganz normal reinfinden? Also, das, wenn man was zum Lachen haben will, das Ziegenlied.
Ja, und auf Platz 2 ist Fabians Gesichtsausdruck gerade.
Ich lasse euch beiden jetzt mal alleine, ja.
Du hörst dir derweil das Ziegenlied an.
Ich höre mir das Ziegenlied an, ja, auf jeden Fall. Das klingt wie etwas, was meine Bewohner auch sehr mögen könnten.
Ja. Ja. Ich denke schon, ja.
Dann lasse ich das morgen zum Frühstück laufen. Also ich habe gedacht, so ich baller morgen Brötchen, backe auf und dann mache ich irgendwie schön Rührei für alle und dann lasse ich nebenbei das Ziegenlied laufen, dann ist die Stimmung direkt richtig
gut. Ja, und ich baller mal unsere WhatsApp-Gruppe zu.
Dann haben wir ein One Love und einen musikalischen Tipp. Wir hatten einen wunderbaren True Crime-Fall. Besser kann man diesen Abend nicht abschließen, denke ich.
Freut mich, dass es euch auch gefallen hat.
Ja, auf jeden Fall. Du warst ein hervorragender Gast. Danke dafür. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast und einen Fall von meiner Liste gestrichen hast. Und jederzeit immer wieder gerne. Und Daniel und ich höre das Ziegenlied, keine Angst. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Und Nina, cool. Danke nochmal.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
War mega. Vielen lieben Dank und
bis zum nächsten Mal.
Ach Gott, ciao.
Tschö.
Einfach oben auf Stopp drücken.